Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk Nummer 262, dem inzwischen 262. Podcast von dvdnarr.com. Ich bin Stefan und heute mit mir verbunden sind...
Ja, hallo, hier ist wieder Wolfgang.
Und Andreas.
Jo, die einzige Neuerung, die wir zu bieten haben, ist, dass wir nicht mehr Skype benutzen können, sondern jetzt auf was anderes ausgewichen sind. Brauchen wir nicht verraten, was, aber es funktioniert scheinbar auch. Aber abgesehen davon haben wir nichts geändert und steigen entsprechend mit ein paar Trailer in die ganze Sache ein. Und da habe ich ein paar rausgesucht. Beginnen möchten wir mit einer Serie aus Irland, Video Nasty oder Video Nasties, wie sie scheinbar auch irgendwo im Netz heißt, ist zwar schon im Januar rausgekommen, aber ich habe diesen Trailer ausgewählt, weil der aus aktuellem Anlass in ein paar Tagen in der ARD-Mediathek zu sehen sein wird, beziehungsweise nicht nur der Trailer, sondern die gesamte Serie. Was haltet ihr davon?
Oh, also mich hat es angesprochen und ich werde da sicherlich mal reingucken. Mediathek ist in der Regel auch ganz ordentlich, haben auch oft Originalsprache dabei mit Untertiteln. Von daher, ja, werde ich sicherlich mal einen Blick riskieren.
Ja, ich fand es auch ganz nett. Ich weiß jetzt noch nicht so ganz, um was es geht, oder ob es da um diese Jungs geht, die da ihre Horrorfilme oder was auch immer, die verboten werden, weiter vermarkten oder was es genau ist. Aber es sah zumindest irgendwie sehr liebenswert aus, auch mit diesen ja doch sehr jungen Figuren und in den 80ern angesiedelt und da dieser Videokassetten- und Videotheken-Charme irgendwie. Gut, dass du es jetzt sagst, dass es in der Mediathek zu sehen ist und da werde ich sicherlich auch mal einen Blick riskieren und schauen. Und wie Andreas schon sagt, wenn man Glück hat, gibt es dann auch ja die O-Ton-Variante.
Ja, ich hoffe auch auf eine O-Ton-Variante. Und tatsächlich wusste ich bis vor wenigen Tagen auch nicht, dass es diese Serie überhaupt gab. Aber ich habe die Fantasy Film Fest Nights besucht und da lief der Trailer. Und am Ende des Trailers war halt die Einblendung ab, ich weiß nicht mehr welchem Tag im Mai, ich glaube 23. Mai, in der ARD-Mediathek und wir haben uns so angeguckt und sagten, okay, wenn es im O-Ton ist, wird geschaut und sehe ich halt genauso immer noch. Sieht nett aus, O-Ton ist quasi Pflicht und dementsprechend werde ich da mal einen Blick reinwerfen. Ich fand es ganz charmant, so diese Video-Nasties-Welle habe ich nicht wirklich direkt mitgemacht oder aber davon gelesen, dass es halt das tatsächlich ja gab, dass bestimmte Filme gerade da im englischen Bereich verboten wurden und dass die da ihre Sammlung vervollständigen wollen und irgendwelche gruseligen Abenteuer oder wie auch immer erleben dabei auf der Jagd nach der letzten Videokassette, werde ich auf jeden Fall mal antesten. Also da bin ich irgendwie echt neugierig drauf geworden.
Ja. Und, ja. Also ist tatsächlich 23. Mai, ich habe gerade nachgeguckt.
Okay.
Mhm. Steht leider nichts dabei, ob es Originalsprache mit dabei ist, aber wir hoffen mal das Beste. Musste ich auch übrigens noch daran denken, dass es ja sowas bei uns auch gab. Gab es dann auch mal im ZDF auch eine Doku dazu, die hieß Mama, Papa, Zombie. Okay. Die hat inzwischen Kultcharakter. Gibt es, glaube ich, auch, ich weiß nicht, auf YouTube zu sehen. Ist also damals völlig ernst gemeint, aber heutzutage natürlich ja nicht mehr so ganz zeitgemäß. Aber es führte tatsächlich auch zu vielen Videoverboten bei uns und man machte sich natürlich auf die Suche nach den entsprechenden Uncut-Versionen der Filme.
Ja.
Die Killerspiel-Diskussion hat sich ja auch wieder ein bisschen gelegt.
Ja, zum Glück.
Ja. Aber nee, stimmt schon. Dieses Mama Papa Zombie merke ich mir mal. Ich habe den Namen irgendwo mal gehört, aber noch nie geschaut.
Es gibt auch, glaube ich, eine völlig überteuerte DVD davon oder so. Aber aber wie gesagt, wenn man da mal irgendwie was dazu findet, kann ich empfehlen. Ist echt lustig.
Okay. Gut, dann machen wir weiter. Ein HBO-Original-Film, Mountainhead. Wolfgang.
Also ich werde da sicherlich mal einen Blick riskieren, wenn er irgendwo Stream läuft oder Disc ausleihbar ist, wie auch immer. Aber den Machern geht es jetzt vermutlich so, dass sie auch irgendwie Angst haben, dass sie von der Realität jetzt irgendwie überholt werden, da mit ihren 4 Tech-Milliardären, die da auf dem Berg irgendwie sitzen. Die Welt um sie herum geht unter und sie die Weltherrschaft quasi unter sich aufteilen, ist er jetzt nicht zu weit hergeholt, sage ich mal. Aber ja, sah mit dieser Location und diesem super luxuriösen Haus da auf dem Berg schon irgendwie cool aus. Steve Carell, Jason Schwartzman und dann halt ja überdrehte Tech-Billionäre untereinander. Also wie gesagt, ich werde mal einen Blick riskieren. Ich erwarte mir jetzt auch nicht zu viel, aber ein paar Seitenhiebe schätzungsweise werden dabei sein, dann auch auf reale und nicht reale Personen, aber ja, gut.
Ja, also ich habe im Moment auch noch nicht so die Ahnung, wo ich den gucken können werde. Würde mir den auch irgendwie mal angucken. Trailer hat mich jetzt nicht wirklich umgehauen, aber nur neugierig gemacht. Ist ja von den Machern von Succession, von der Serie, die auch sehr gefeiert wurde, weil sich, glaube ich, jetzt durch ist, die ich aber auch noch nicht geguckt habe. Deswegen kann ich da auch noch nicht so direkt sagen, das ist ein gutes Zeichen. Aber die kam ja überall ziemlich gut weg und wollte ich eigentlich auch noch mal versuchen, irgendwie zu gucken. Der Trailer an sich sah in Ordnung aus. Ein bisschen bitterböse, wie du selbst sagst, ist nicht ganz unaktuell, das Ganze. Auch die KI-Thematik und sowas. Schauspielerisch bestimmt auch in Ordnung. Ja, satirische Spitzen, bisschen Drama, warum nicht? Ich dachte zuerst, es wäre eine Serie, aber dann wurde ja, glaube ich, auch im Trailer eingeblendet, dass es ein Original-Film oder sowas ist. Ja. Dementsprechend, ja, wenn es eine kompakte Laufzeit hat, ist es ja dann auch nicht so ausgewälzt. Also, wie gesagt, bin ein bisschen neugierig, weiß noch nicht, wo ich den gucken können werde, weil HBO habe ich jetzt so keinen direkten Zugang zu. Aber ja, nicht uninteressiert.
Aber mich hat es völlig kalt gelassen, da habe ich kein Interesse dran. Weder thematisch noch von den Schauspielern her.
Okay, kurz und bündig erklärt.
Ja.
Vielleicht hast du ja mehr Interesse an unserem nächsten Film, Dangerous Animals.
Auf jeden Fall. Ist trashig, sieht unterhaltsam aus. Jay Courtney ein bisschen am Overacten als Betty und ja, also von mir aus, die Tricks sahen jetzt auch nicht ganz so blöde aus. Man hat jetzt nicht irgendwelche doofen CGI-Haie permanent im Bild, was ich dann schon sehr angenehm fand und von daher werde ich dem sicherlich mal eine Chance geben.
Ja, kann ich nahtlos so anschließen. Fand ich auch, sah gut aus. Australischer Film, bisschen Exploitation. Jay Courtney, ich glaube, ist ganz cool in der Rolle. Die Hauptdarstellerin, die Blondere, die hat auch bei Yellowstone mitgespielt oder spielt, glaube ich, immer noch bei Yellowstone mit. Die mochte ich da eigentlich auch ganz gern. Und den Regisseur mag ich auch ganz gern. Der hat nämlich, ich komme gerade nicht auf den Namen, liefere ich nach.
The Loved Ones.
Ja, The Loved Ones gemacht. Und auch der danach mit Ethan Embry war ganz nett. The
Devil's Candy müsste das dann gewesen sein.
Richtig. Gut, dass du das noch im Kopf hast.
Nein, aber ich habe es hier auf dem Bildschirm.
Achso, alles klar. Aber die beiden mochte ich eigentlich auch gern. Und dementsprechend, wie du selbst sagst, es sah jetzt nicht irgendwie trashy CGI-Haie aus. Ist so dieses Serienkiller, verfüttert Menschen an Haie. Ja. Ist auch genau my cup of tea sozusagen. Den werde ich mir angucken.
Ich fand auch, dass der cool aussah. Da mit diesem Fischerboot und den Haien drunter und dann ja die entführten Mädels und die Haifütterungen, wie auch immer. Er hat zuerst gedacht, oh nee, nicht Jay Courtney, aber wie ihr schon gesagt habt, er sah irgendwie. Hat er da irgendwie reingepasst, jetzt zumindest das, was der Trailer hergab, als dieser psychopathische Captain da von diesem Fischerboot. Sah irgendwie cool aus, bisschen Action, bisschen Splatter und dann, bin ich gespannt, wie es da ausgeht. Also den werde ich mir sicherlich auch anschauen.
Ich habe mir tatsächlich im Urlaub auch einen anderen Film mit Jay Courtney angeguckt, aus 23, Catching Dust hieß der, so ein kammerspielartiger Drama-Thriller in der Wüste, wo er so einen in sich gekehrten, muskelbepackten, auf die Welt wütenden, aber doch enttäuschten Typen in so einem Vierer-Beziehungsgeflecht spielt. Er war auch schauspielerisch gut tatsächlich.
Okay.
Also ja, normal, klar, Jay Courtney verbinde ich jetzt auch nicht mit großartigen schauspielerischen Leistungen, aber da hat er wirklich gut gespielt und auch zurückhaltend gespielt, während er hier schön overacten darf, was natürlich auch ganz nett ist. Also deswegen bin ich gar nicht so negativ gestimmt auf ihn gerade, wie ich
bin da immer noch
Zeit war.
noch verbrannt von diesem Stirb langsam. Wie hieß er? Ein guter Tag zu sterben. A good day to die hard.
Ja, oder hier Terminator Genesis und so. Also irgendwie ständig hat er ja nicht wirklich gut gespielt. Ja. Dementsprechend prinzipiell ist er auch bei mir nicht gerade weit oben anzusiedeln. Aber ja, mal gucken. Ich glaube, hier in die Rolle passt er und hatte scheinbar vielleicht auch Spaß dabei, diesen Skipper zu spielen, / Serienkiller. Also ja, bin ich gespannt drauf. Okay, machen wir weiter. Nächster Trailer, Dog 51, beziehungsweise Chien Cinquante R1. Französische Produktion, glaube ich, oder zumindest Co-Produktion. Wolfgang, was meinst du?
Der Trailer sah irgendwie cool aus. Und actionmäßig auch ganz okay. Das können die Franzosen ja durchaus auch Actionfilme machen. Ich habe aber nicht verstanden, was mir der Trailer erzählen will. Ich habe dann aber die Beschreibung unter dem Trailer gelesen. Da geht es auch um AI schon wieder, die irgendwie Amok läuft und Paris in drei Zonen aufgeteilt ist. Die Reichen, die Mittelschicht und die Armen. Und dann läuft da die AI irgendwie Amok und dann muss da ein Cop, aus der Zone der Armen kommt, mit irgendwie noch einer anderen irgendwie gegen diese AI kämpfen oder was auch immer. Also der Trailer hat es nicht wirklich hergegeben, der Trailer hat nur coole Bilder gezeigt. Mal gucken, ist auch so ein Streaming- oder Leihkandidat. Wie gesagt, ausgesehen hat er durchaus cool.
Andreas? Ja, auf jeden Fall werde ich mir auch angucken. Allein schon auch, weil Adele Exarchopoulos mitspielt. Die kann man immer gucken, finde ich. Das mit der AI habe ich auch nicht mitbekommen. Sah eigentlich eher aus wie so ein typisch französischer Kopffilm, ja, genau. Einfach. Die in der Regel ja auch meist oder relativ oft ganz brauchbar sind. Der gute Herr hat schon irgendwie 2, 3 Filme gemacht, wobei einer tatsächlich sogar aktuell auf Netflix verfügbar ist, The Stronghold. Habe ich aber auch noch nicht gesehen. Von daher mal gucken. Der hat, glaube ich, auch so einigermaßen brauchbare Kritiken, dass ich mir den mal nachhole und gucke. Aber wie gesagt, Dog 51 oder Chien, wie auch immer, werde ich sicherlich auch mal gucken.
Ja, werde ich auch.
Gerne auf dem Streamingdienst.
Genau, Trailer fand ich auch sah optisch gut aus. Ich hatte mich auch nicht weiter mit dem Inhalt beschäftigt, deswegen war mir das jetzt auch neu. Aber von den Bildern her sah es gut aus. Die Hauptdarsteller mag ich auch. Und von dem Regisseur habe ich bisher auch noch nichts gesehen. Aber ja, sah stylisch aus. Action ist drin und kann kommen, sage ich mal. Auch so ein Streaming-Kandidat auf jeden Fall. Und ja, bleibt neugierig.
Absolut.
Okay, einen habe ich noch zur Auswahl. Caught Stealing, der neue Film von Darren Aronofsky mit Austin Butler, Zoe Kravitz und Matt Smith. Basiert auf einem Buch, das ich nicht kenne. Trailer, sage ich einfach jetzt mal was dazu. Fand ich okay. Klassischer Streaming-Kandidat irgendwo. Sah nicht uninteressant aus. Dieses britische, aber in New York angesiedelte, glaube ich. War in Ordnung, so ein Crime-Film mit einer soliden Besetzung. Guter Regisseur eigentlich auch, definitiv. Hat zumindest einen meiner Lieblingsfilme gemacht mit Requiem for a Dream und ist auch so eigentlich ein fähiger Handwerker. Wie gesagt, das Buch kenne ich nicht, daher weiß ich auch nicht so genau, ob das jetzt irgendwie ein besonders herausragendes Werk oder ähnliches war. Sagte mir auch vom Titel her nichts. Aber so vom Trailer her ist so ein klassischer Kandidat, wenn er irgendwie bei Prime oder so mit dabei ist, dass ich mir den angucken würde.
Ja, sah irgendwie solide aus. Also ich kann mich da dir anschließen und die Location, ja, war cool, wie du schon erwähnt hast, da New York und dann ja diese durchaus skurrilen Charaktere, die da einer nach dem anderen auch auftreten und da auf diesen die Figur von Austin Butler irgendwie eindreschen. Auch für mich irgendwie Streaming- oder Leihkandidat.
Ja, definitiv für mich auch interessant. Ich habe The Whale, seinen letzten, nie angeguckt. Das war mir ein bisschen zu, ja, weiß ich nicht. Nicht mal, auf jeden Fall nicht mein Genre. Von daher bin ich froh, dass er einen einigermaßen normalen Film auch mal macht, was ja eigentlich gar nicht so sein Genre bisher war. Es waren ja alle eher ein bisschen, ja, spezielle Richtung, visuell irgendwie interessant oder auch immer sehr psycho, also die Psyche betreffend in jeglicher Hinsicht. Und von daher bin ich tatsächlich neugierig, wie er mal so einen doch eher leichteren Film wuppt. Und ja, ich 90er Jahre Punk, da sind ein paar Sachen dabei, die mich direkt ansprechen. Von daher werde ich mir den sicherlich mal angucken.
Ja, der The Whale, der war, also der ist ein super Film, aber der ist so unglaublich anstrengend von der Thematik her einfach und von dem, was passiert. Also das ist auch kein Film, den man sich so rein aus Spaß anschaut.
Ja, genau, ist einer von den Titeln. Ne? Ja. Also sehe ich auch so.
Da haben wir ja immer wieder mal welche, wo jeder sagt, oh, man müsste eigentlich, aber du kriegst es einfach irgendwie nicht hin oder oft nicht hin, die dann zu gucken.
Mhm. Genau. Ich habe den auch im Regal stehen und ich habe den auch monatelang von mir hergeschoben, bis ich den irgendwann mal eingelegt habe. Also der ist echt super und Brendan Fraser ist echt großartig, auch in der Rolle. Aber er ist halt einfach inhaltlich, ja, zehrt da schon arg an den Nerven auch.
Ja, also wie gesagt, eines Tages vielleicht mal uninteressiert bin ich nicht dran. Wie gesagt, ich mag den Regisseur und ich fand es auch interessant, einfach Brendan Fraser mal wieder so ein Comeback zu gönnen. Aber ja, man muss dafür in der richtigen Stimmung sein, das ist mir bei dem Film schon irgendwie klar. Ja. Und weil es halt auch nicht, wie Andrea schon sagte, auch so von der Thematik her ein Film ist, wo ich sage, ja, der interessiert mich, weil ich gern solche Filme in Anführungsstriche gucke. Deswegen ist das so ein bisschen, schiebe ich weiter vor mich hin, so ungefähr.
Ja, ich glaube, Mother war der letzte von ihm, den ich gesehen habe.
Ja, den mochte ich auch.
Ja, der ist auch sehr schräg und auch nicht ganz ohne, aber der war sehr interessant, definitiv.
Ja. Also Noah habe ich, glaube ich, noch nie gesehen.
Was hast du noch
nie? Hat er nicht Noah auch gedreht?
Noah hat er auch gemacht.
Den habe ich auch noch nicht
geguckt. Scheiße. Ich habe den geguckt, aber der ist echt nicht gut.
Okay, der interessiert mich zum Beispiel auch von der Thematik her null. Ja. Also dementsprechend war ich da auch raus.
Den gibt es auch auf Disney Plus, falls jemand Interesse hat, aber ich kann ihn nicht empfehlen. Okay. Ist ein bisschen zu schwülstig und ja, auch von der Thematik natürlich und mit Religion und allem und
so. Ja, genau das.
Und, obwohl er jetzt nicht primär darauf ausgerichtet ist, aber es ist ja logisch basiert natürlich da drauf und ja, das ist optisch, natürlich, er ist schon ansprechend inszeniert und alles, da gibt es keinen Zweifel. Auch gut besetzt mit Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ray Winston, Anthony Hopkins, Emma Watson, ne, also Nick Nolte, da sind echt gute Leute dabei, aber ja, es ist halt trotzdem irgendwie so Bibelscheiß, Entschuldigung, ist halt nichts für mich in dem Sinne.
Ja. Dann wird es dich auch nicht aus den Socken hauen, dass Mel Gibson ja gerade die Fortsetzung für Passion Christi dreht.
Na, will er Jesus noch mehr auspeitschen, oder? Was
irgendwann ist er doch aufgestiegen.
Ja, also, keine Ahnung.
Ja, er heißt auch The Resurrection of Christ.
Ah, okay.
Okay.
Nächstes Jahr
jetzt, Kino. Also, Jesus kommt zurück und peitscht alle anderen aus.
Das weiß ich nicht.
Das wäre ja wenigstens mal cool oder interessant.
Das wäre lustig. Ne? Ja. Aber ich glaube, dass der
The Revenge of Jesus.
Ja. Jesus Exploitation Movie. Ja,
genau.
Ja. Genau. Ja. Aber der Mel ist ja sehr religiös, deswegen glaube ich nicht, dass er in diese Richtung geht.
Nee, das denke ich auch nicht.
Ja, aber wäre lustig. Okay, schön. Dann sind wir uns bei dem letzten Titel zumindest auch einig gewesen, dass wir den durchaus im Auge behalten. Und dann gehen wir ins Last-Scene-Segment über. Filme, die wir uns schon angeguckt haben und eventuell weiterempfehlen können. Und da beginnt Wolfgang.
Ja, und ich war mal wieder im Kino und habe mir dort Mission Impossible The Final Reckoning angesehen. Und nachdem Stefan jetzt in 2 Tagen auch ins Kino geht, möchte ich jetzt auch gar nicht zu viel verraten. Aber der Film schließt handlungstechnisch kurz nach Dead Reckoning Part 1 quasi an. Also es war ja von Anfang an schon als Zweiteiler ausgelegt, die ganze Story. Die schon heute mehrfach angesprochene AI, die ja auch in Dead Reckoning Part 1 schon aufgetreten ist, Ist jetzt natürlich auch in Final Reckoning mit an Bord. Die möchte ja die Welt zerstören und natürlich liegt es an Ethan Hunt und seinem Team, das zu verhindern und die Welt eben vor dem Untergang zu bewahren. Ja, wie gesagt, ich möchte jetzt inhaltlich gar nicht zu viel spoilern und es ist zumindest so, dass man sehr oder einige alte Bekannte auch wieder zu Gesicht bekommt, die man ja aus nicht unbedingt nur aus dem vorangegangenen Teil, sondern auch aus den ja 7 vorangegangenen Teilen den ein oder anderen kennt. Es werden auch aus der ganzen Filmreihe diverse Ereignisse ja nochmal aufgegriffen und herangezogen, die dann auch die ein oder andere wichtige Rolle spielen. Das Ganze ist durchsetzt mit einigen coolen Action-Sequenzen mit 2 ganz herausragenden, dann sogar eine unter Wasser, eine in der Luft. Ja, und ist halt wieder so ein klassischer Tom Cruise-Film, der einfach für die große Leinwand gemacht ist. Also er macht unglaublich Spaß anzuschauen. Wie gesagt, ein paar tolle Action-Sequenzen sind drin. Es ist auch nicht eher so wie früher, wo es so eher so ein bisschen so eine Tom Cruise One-Man-Show ist, sondern es kommt jeder von dem Team irgendwie zur Geltung, jeder hat seine Aufgaben, die er machen muss und es ist wirklich so das ganze Team quasi dran beteiligt, eben auch die Welt zu retten und er hat aber auch so das ein oder andere Problem, das erste ist eben diese Zweiteiligkeit des Films, weil er den ersten Akt quasi ist so ein bisschen letzte Woche bei Mission Impossible, also quasi nochmal so ein bisschen aufbereiten, was man ja im letzten Film schon gesehen hat und was die Ausgangslage war. Das zieht sich dann ein bisschen und da hätte man, glaube ich, ein bisschen straffen können, das Ganze, weil das durchaus eine relativ lange Einleitung ist dann auch, bis es dann mal richtig zur Sache geht. Auch hatten eigentlich, ich glaube, alle 7 Vorgänger hatten immer so eine coole Pre-Title-Action-Sequenz, so wie es James Bond ja auch gemacht hat. Die hat jetzt hier irgendwie gefehlt, da gab es keine. Das war auch irgendwie, da war man halt immer dann sofort im Film, wenn man schon mal so eine coole Action-Sequenz irgendwie gesehen hat, also keine Ahnung, ob man sich da dran erinnert, in einem Teil, wo er dann an diesem A400 direkt am Anfang hing oder so, also das ist halt schon irgendwie, das reißt dann schon direkt irgendwie mit, das hat The Final Reckoning jetzt irgendwie vermissen lassen und durch das, dass es eben ja durchaus sehr ernst ist und um die Zerstörung der Welt geht, hat er so ein bisschen seine Leichtfüßigkeit auch verloren. Also wir haben uns vor dem Kinobesuch auch einen Abend vorher dann nochmal Dead Reckoning angesehen zur Vorbereitung und der ist halt irgendwie viel leichtfüßiger und mit ein paar so humoristischen Einlagen und der ist halt irgendwie ja ein bisschen nicht so ernst, sage ich jetzt mal, zum Anschauen und Final Reckoning hat halt schon ein bisschen so eine gewisse Schwere ist da halt auch dabei. Also es ist nicht übertrieben, es ist immer noch ein toller, unterhaltsamer Actionfilm, aber er hat so nicht mehr diese Leichtfüßigkeit des Vorgängers. Herausragend, wie schon im Vorgänger, ist Tom Clemente als Paris. Die ist auch hier wieder absolut großartig. Die ist in den Szenen, wo sie zu sehen ist, ist sie einfach der Scene-Stealer irgendwie und die macht wirklich Spaß. Und ansonsten, wie gesagt, ein paar großartige Action-Sequenzen. Weil Stefan eben in 2 Tagen ins Kino geht, möchte ich jetzt nicht zu sehr spoilern, aber die sind auch einfach wieder großartig anzuschauen. Man sieht auch, dass es halt einfach wieder handgemacht ist da in diese Luftakrobatik und man hat es ja in den Trailern schon ein bisschen gesehen mit diesen Doppeldeckern, diese Verfolgungsjagd, die ist wirklich ja, ein Adrenalinrausch und auch unter Wasser ist mal so ein längerer Tauchgang dabei. Einfach super anzuschauen und ja, großes Kino einfach, wie gemacht für die große Leinwand. Es gab auch vor dem Film eine kleine Einleitung, so ein kurzes Video von Tom Cruise, dass er sich bedankt, dass die Leute im Kino sind und wo er das eben auch nochmal anspricht, dass der Film eben für die große Leinwand auch gemacht ist. Und das kann ich nur bestätigen. Wie gesagt, mir hat so ein bisschen die Leichtigkeit des Vorgängers gefehlt. Deswegen würde ich ihn auch ein bisschen schwächer wertungstechnisch verorten und den mit einer sehr, sehr soliden 7 von 10, vielleicht auch mit einer Tendenz nach oben bewerten. Aber so jetzt im direkten Vergleich, den ich jetzt hatte, kommt er eben an den Vorgänger nicht so ganz heran. Aber nichtsdestotrotz ein schöner Abschluss der Reihe. Wie gesagt, es werden auch viele Ereignisse der Vorgängerfilme nochmal referenziert. Und das macht einfach Spaß. Es gibt ein paar coole Nebencharaktere dann, die auch nochmal mit reinkommen. Unter anderem U-Boot-Kapitän eine Admiralin eines Flugzeugträgers. Also das sind auch ein paar ganz, ganz nette neue Figuren dabei. Ein paar Überraschungen sind auch noch mit dabei, was man so nicht vielleicht erwartet hätte. Aber ja, spannend anzuschauen. Und wie gesagt, wer die Chance hat, den im Kino irgendwie zu sehen, dem kann man das ruhigen Herzens empfehlen.
Ja, ich gehe übermorgen rein. Habe jetzt auch nicht die übermäßigen Erwartungen, weil die bisherigen Kritiken das auch so ein bisschen runtergedrückt haben, dass es halt ein guter Film ist, aber kein überragender, toller Abschluss. In dem Sinne so der Höhepunkt der Reihe. Soll auch ja ein paar Probleme mit der Lauflänge haben. Ja. Du hast ja auch gesagt, hätte man hier und da ein bisschen straffen können. Dementsprechend gehe ich mit etwas angepassten Erwartungen rein. Ich mochte die Vorgängerfilme auch ganz gern und ja, freue mich drauf, einfach den noch zu gucken, wohl bewusst auf der großen Leinwand. Und ja, drück mir selbst die Daumen, dass es ein anständiger Abschluss wird. Und wie gesagt, die Kosten sind auch so hoch bei dem Film geworden, dass er auch kein großer Erfolg werden wird. Der Vorgänger war ja auch jetzt nicht der überragende finanzielle Erfolg. Dementsprechend wird es wahrscheinlich auch wirklich der Abschluss sein. Und warum nicht? Na, dann ist die Reihe abgeschlossen und Tom Cruise hat die eigentlich ganz gut von A bis Z durchgeführt. In letzter Zeit halt durch den Regisseur, der so mit den handgemachten Stunts noch seine Note damit reingebracht hat. Genau, und deswegen, weil ich die letzten auch im Kino gesehen habe, freue ich mich auf den Kinobesuch und werde dann vielleicht im nächsten Podcast auch nochmal meine Meinung nachreichen.
Ja. Angeblich hat er 400 Millionen gekostet.
Das ist
echte Hausnummer.
Ja, aber halt auch durch die Corona-Geschichte und dann die Drehverzögerungen und so weiter. Dann
irgendwie, glaube ich, ein 25 Millionen teures U-Boot kaputt oder irgend sowas. Halt.
Ist schon eine fiese Summe. Aber nun gut, jetzt gibt's den Film, jetzt kann man ihn angucken. Und wie du selbst sagst, hatte ich auch gehört, dass diese beiden Sequenzen, die eine unter Wasser und die eine in der Luft, wirklich herausragend sein soll. Und da freue ich mich auch schon drauf.
Ja, definitiv.
Ich werde irgendwann auf Scheibe nachholen.
Oh. Du warst ja eh noch nicht so der Fan der letzten Filme auch, wie ich das
in Erinnerung habe. Also sie sind solide, also nette Action-Unterhaltung, aber ich hatte halt auch echt Probleme mit der Laufzeit. Also die wurde immer länger und länger.
Dann geht jetzt noch mal ein paar Minuten länger wie der Dead Reckoning. Genau. Also kratzt jetzt schon an der 3-Stunden-Marke. Das ist halt
schon nochmal. Da frage ich mich halt schon, warum muss es sein oder so. Warum tut es nicht ein knackiger 2-Stunden-Action-Film? Mhm. Spart Kosten, die Leute haben mehr Zeit, also ist für mich nicht wirklich nachvollziehbar.
Um da jetzt nochmal das nochmal aufzumachen, aber einer der Gründe, wieso es A, 2 Teile sind und wieso er ja so lang geht, ist ja angeblich auch, dass er Tom Cruise und primär ja dann auch der Regisseur Christopher McQuarrie allen Figuren dann auch ein bisschen Raum einräumen wollte, dass sie sich halt auch nochmal quasi auf der Leinwand entfalten können oder so und nicht irgendwie so kurz abgekanzelt werden. Und das muss man ihm schon irgendwie zugute halten. Also es kommt da irgendwie jeder auch zum Zug und das ist schon ein Team-Event, sage ich mal, und nicht so eine One-Man-Show. Also das merkt man dem Film auch irgendwie an. Also das muss man ihm dann im Zuge der Laufzeit auch zugute halten irgendwo.
Ja, ich bin gespannt, wie gesagt.
Ja.
Okay, dann mache ich weiter, wa?
Ja. Jo.
Alles klar, ich war tatsächlich ein paar Mal schon im Kino in letzter Zeit, genau gesagt 4-mal, und diese 4 Filme möchte ich euch jetzt vorstellen, in relativer Kurzfassung, damit es nicht ausartet hier. Zuerst habe ich mir Until Dawn angeguckt, eine Videospielverfilmung von einem PlayStation-Game, das ich nie gespielt habe. Es geht um eine Gruppe von jungen Erwachsenen, Teenager oder Quens, glaube ich. Ich frage mich nicht. Auf jeden Fall fahren die gerade rum und versuchen so die letzte Reiseroute von der Hauptdarstellerin, dessen Schwester, nachzuvollziehen, die vor ein paar Monaten verloren gegangen ist. Gab ein traumatisches Ereignis. Die haben sich gestritten und die eine ist losgegangen, um ihren eigenen Weg zu gehen. Ist halt quasi ein Roadtrip oder etwas in der Art gemacht und ist dann irgendwann spurlos verschwunden. Die Schwester verfolgt jetzt so ihre letzten Schritte, die sich nachvollziehen lässt. Ihr Freundeskreis ist mit dabei, um sie zu unterstützen, innerlich, um sie aber auch so ein bisschen dazu zu bewegen, mit dieser Reise quasi Abschied zu nehmen und sich damit abzufinden, dass sie wohl nie wiederkommt, weil irgendwas mit ihr passiert ist. Auf dem Weg treffen sie auf eine Raststätte, ist das, mit Tankstelle. Und das war auch in dem letzten Video sozusagen präsent, dass die Schwester aufgenommen hatte oder gepostet hatte, und somit wissen sie, dass sie auf der richtigen Richtung unterwegs sind. Der Tankstellenbedienstete Peter Stormer spielt ihn, der wohl auch im Game irgendwie eine Rolle hatte oder diese Rolle hatte, sagt, ja, Mensch, wenn ihr da lang fahrt, da passiert nie was Gutes und gehen Leute verloren. Also denkt sie, okay, dann muss das der Ort sein, wo meine Schwester auch verloren gegangen ist. Also fahren sie dorthin, treffen in so einer Lichtung auf dem Haus, was schon so spooky Nummer 1 ist, denn bis zu dieser Lichtung war halt monsunartiger Regen und die Lichtung ist halt komplett frei, aber wirklich schlagartig, also irgendwas ist ein bisschen schräg. Die wollen natürlich nicht durch das Wetter zurückfahren, die Sonne geht langsam unter, also gehen sie in dieses Gasthaus, wo sie auch feststellen, dass sie im Gästebuch eingetragen ist, die Schwester. Sie tragen sich dort ein und werden relativ schnell von einem maskierten Killer getötet. Nun bleiben sie aber nicht tot, sondern es gibt ein Reset und sie sind alle wieder da, können sich daran erinnern, was passiert ist, und eine Sanduhr an der Uhr zeigt ihnen an, dass wieder eine gewisse Zeit bleibt, bis etwas passiert. Wie der Titel schon sagt, müssen sie Until Dawn überleben, also bis zum nächsten Morgen. Sie sterben ein paar Mal und erinnern sich, wie gesagt, auch immer daran, und anhand der Listen in dem Buch kann sie relativ schnell rausfinden, dass sie nur eine bestimmte Anzahl an Leben haben, sozusagen, bis das dann final wird. Sie werden von verschiedenen Mördern angegriffen, ein Wendigo kommt ins Spiel und sowas, und das ist auch schon der interessantere Punkt an diesem Film. Um das jetzt mal negativ zu formulieren, der Film ist ein wildes Mischmasch aus allen möglichen Elementen und verschiedenen Killern und ein bisschen Silent Hill und ein bisschen dies und ein bisschen jenes. Ist so ein Kitchen-Sink-Film oder wie eine alte Pizza oder eine neue Pizza, die man sich aus Resten aus dem Kühlschrank einfach mal wild zusammenmischt. Es gibt leckere Stellen, die zum Beispiel Spaß machen oder mit wirklich coolen Practical Effects aufwarten. Es gibt auch ein paar Stellen der Pizza, sozusagen, die nicht so gut schmecken und einfach so, ja, okay, kennt man schon 10-mal belanglos ohne Liebe. Nichtsdestotrotz ist der Film relativ straff gehalten und durchaus abwechslungsreich. Es werden auch nicht irgendwie, ich glaube, die haben 10 Leben oder irgendwas in der Richtung, es werden auch nicht alle durchgespielt. Die ersten 3 Phasen werden komplett gezeigt, damit auch der Zuschauer und aber auch die Teilnehmer oder beziehungsweise die Protagonisten wissen, was da los ist. Und dann werden teilweise auch ein paar übersprungen, die sie aber mit Handys gefilmt haben, weil sie irgendwann auf den Dreh gekommen sind, hey, wenn wir uns filmen, können wir auch da vielleicht draus lernen. Und weil sie sich auch nie an alles erinnern, was passiert ist. Die beginnen sich auch zu verändern, und es heißt nämlich, wer zu lange da drin ist oder schließlich auch nicht diese Male überlebt, wird ein Teil der Nacht werden. Und somit beginnen sie auch gewisse körperliche Veränderungen herzustellen. Ja, er ist nicht originell. Das Drehbuch ist sehr oberflächlich. Ich habe keine Ahnung, ob das Spiel schon auch so war. Aber es ist dadurch unterhaltsam, dass David Sandberg Regie geführt hat, der auch Lights Out und Shazam zwar auch gemacht hat, aber auch Annabelle Creation, einer der besseren Filme der Reihe, und der wirklich auf Practical Facts gesetzt hat. Klar sind ein paar CGI-Geschichten dabei oder ein paar CGI-Ergänzungen, aber ansonsten sind es schöne Practical Effects, die gut aussehen, bei denen man merkt, dass es kein CGI-Krams ist. Und wie gesagt, man hat halt ein paar Abwechslungs, weil es verschiedene Kreaturen / Killer sind. Und ja, ansonsten ist halt das übliche Kanonenfutter relativ oberflächlich gestrickt. Passabel gespielt. Von den Darstellern her eigentlich völlig in Ordnung, nur hat ihnen das Drehbuch halt nichts gegeben, womit sie hätten groß arbeiten können. Aber kann man sich nicht beschweren. Ein, zwei bekanntere Gesichter dabei, wer so Horrorfilme guckt. Wie gesagt, kann man sich angucken. Knappe 6/10 von mir. Videothekenfutter hätte ich fast gesagt, wenn er auf dem Streamer zu empfehlen ist, kann man sich den sicherlich mal auch nochmal angucken, beziehungsweise auch euch beiden irgendwo empfehlen. Denn ja, Zeitschleife, Slasher, alles okay. Grundsätzlich, wie ist euer Interesse dazu?
Begrenzt. Ja, meins auch. Ich habe das Spiel auch nie gespielt. Keine Ahnung, warum man das verfilmen musste. Haben mir sagen lassen, das ist ganz okay, das Spiel. Aber ich habe, wie gesagt, nie spezielles Interesse dran gehabt.
Okay, Wolfgang auch nicht.
Nee, weder am Spiel noch an der Verfilmung irgendwie. Das Horrorgenre ist ja eh nicht so meines, wie wir alle wissen. Und dann
ich frage mich immer so ein bisschen, weil zur Einordnung, das Spiel selber ist ein interaktives Story-Horrorspiel.
Es ist ja quasi schon ein Film
mit
Feelings gerecht, genau. Oder?
Warum muss man daraus dann noch einen Film machen?
Ja,
das ist irgendwie so, wo ich immer nicht so ganz nachvollziehen kann. Das kann nie so wirklich funktionieren.
Ja. Aber wie gesagt, an sich ist es halt ein Slasher mit verschiedenen Killern und einer Zeitschleife, ein bisschen Silent Hill-Setting. Produktionsdesign muss ich auch lobend erwähnen, wo wir gerade noch dabei sind. Also der hat irgendwie nur 15 Millionen gekostet, der Film, irgendwo im Ostblock, glaube ich, gedreht. Aber dafür haben sie gut Geld in Set-Design gesteckt. Also das sieht schon ganz nett gemacht aus, mit so einem alten Ort, der durch ein Erdbeben halb verschluckt wurde und so. Also wie gesagt, also ein bisschen Silent Hill-mäßig, weil es auch in Dunkelheit ständig gehüllt ist, weil es halt immer nur nachts spielt und so. Das ist alles ganz okay. Also es ist ein solider Film, kurzweilig, bleibt nicht lange im Gedächtnis. Einfach an unsere Zuhörer, wer sowas mag, sollte mal reinschauen. Mein nächster Titel, beziehungsweise mein nächster Kinofilm, der war noch geschmackspezifischer, sage ich mal. Ich habe mir Hurry Up Tomorrow angeguckt. Im Prinzip ein Psycho-Thriller mit Horrorelementen und Musikfilmelementen. Im Zentrum steht The Weeknd, der Sänger, Superstar, kann man ja auch definitiv sagen. Abel Tesfaye ist er ja und er spielt auch The Weeknd. Wer jetzt gleich schreit, ein Vanity-Projekt, wo er sich selbst spielt als The Weeknd und es um Ruhm und Celebrity-Stalking und so gibt. Ja, definitiv, fraglos, aber auf eine etwas merkwürdige Art, denn er stellt sich in dem Film selbst nicht als der strahlende Superstar dar, sondern im Prinzip von A bis fast Z in dem Film ist er der leidende Superstar, der mit dem Ruhm nicht klarkommt, der seiner Ex-Freundin hinterher trauert, der seine Stimme allmählich verliert und einfach ziemlich fertig ist und ständig am Heulen ist, muss man auch sagen. Also er ist ständig fertig, hat Tränen in den Augen und die Kamera hält auch dicht drauf. Also es ist schon irgendwie so ein Vanity-Projekt, aber so ein bisschen in die andere Richtung, weil die den als Sänger vielleicht sehr geil finden, kriegt hier so eine andere Seite zu sehen. Er hat ja auch schon in The Idol, in der Serie mitgespielt, die ich auch gesehen habe, wo er eigentlich auch so einen Luschi-Loser-Produzenten gespielt hat, so möchte gern. Also irgendwie, wie er sich selbst präsentiert, ist ein bisschen schräg manchmal. Aber zurück zu diesem Film. Es geht halt um The Weeknd, der halt irgendwie total fertig ist. Das übliche Sex, Drogen, Medikamente. Ex-Freundin trauert ihm hinterher, er ist pissig, er verliert seine Stimme. Eine Show geht deswegen schief. Auf einer Show trifft er ein Mädchen, mit dem er um die Häuser zieht, Anima, gespielt von Jenna Ortega. Und ja, dann wird's schräg. Zwischendurch ist es sowieso schon immer ein bisschen surreal. Dann wird's David Lynch-haft surreal. Dann wird's ein bisschen peinlich surreal. Und ist eine schräge Kombination. Riley Keough spielt, ist als Voice Actress mit dabei. Die spielt seine Ex-Freundin auf Voicemails sozusagen. Regie hat Trey Edward Schultz gespielt, der zuvor auch It Comes at Night gedreht hat und Waves, also eigentlich ein kompetenter Indie-Regisseur. Und handwerklich ist der Film wirklich gut. Er ist schick anzusehen, hat ein paar stimmungsvolle Bilder, ein paar kreative Bilder. Die Musik wurde im Kino auf jeden Fall gut reingespielt. Es ist ein Companion-Piece zu dem aktuellen Weekend-Album, sodass die Songs da drin sind. Es gibt eine coole Szene, die auch das so zwischen unfreiwillig komisch und irgendwie ganz meta-cool schwankte, wo, ist jetzt kein Spoiler, aber The Weeknd ans Bett gefesselt ist und Jenna Ortega als sein Celebrity-Stalker-Crush ihm The Weeknd-Lieder von alten Alben vorspielt und ihm erklärt, warum diese Lieder eigentlich nicht die anders sieht als The Weeknd selbst und was sie ihr gebracht haben. Das ist so ein bisschen, ich habe eine Kritik gelesen von dem Film, wo es der Vergleich heraufbeschworen wurde, dass es wie bei American Psycho so ist, als Patrick Bateman Jared Leto Huey Lewis vorspielt und er erklärt, was Huey Lewis in diesem Song ihm selbst so sagt, nur dass im Prinzip, wenn das so wäre, als würde Patrick Bateman das Huey Lewis erklären und nicht die Figur von Jared Leto gespielt. Also es ist schon alles ein bisschen schräg. Wie gesagt, schöne Bilder, netter Sound, wer The Weeknd mag von seiner Musik her, kommt auf seine Kosten, aber es ist schon ein schräger Film. Es gibt ein, zwei Jumpscares, ein, zwei Horrorelemente. Und er ist nicht so furchtbar, wie die Kritiker sagen oder die meisten Kritiker sagen. Er ist halt ein sehr interessanter Indie-Psycho-Thriller, der aber wirklich nicht in die Tiefe geht. Wirklich nicht. Ist ja so dieses typische leidender Musiker verbildlicht. Wer auch noch erwähnenswert ist, ist Barry Keoghan so ausgesprochen, den wir auch in Saltburn zuletzt gesehen hat. Der spielt so seinen Jugendkumpel und ein bisschen Manager und ein bisschen Anpeitscher Lee. Der hat eine coole Rolle eigentlich. Und wie gesagt, Jenna Ortega ist so ein bisschen Scene-Stealer. Die gibt so eine Powerhouse-Performance, kann man nicht anders sagen. Aber ist so ein bisschen irgendwie verschenkt in diesem ganzen Konstrukt. Und ja, der Abel, der spielt jetzt nicht so berauschend, nicht ganz so schlimm wie in The Idol, obwohl das Trashige da gepasst hat. Er ist einfach nicht so der Schauspieler. Er spielt aber auch nicht schlecht. Wie gesagt, es ist ein sehr eigenwilliger Film. Ich konnte mich da irgendwie reinfuchsen, kann ihn aber auch nicht wirklich empfehlen. Es knappe 5 von 10 von mir für Hurry Up Tomorrow. Und ich nehme mal an, da ist auch so die Begeisterung bei euch nicht ganz so hoch.
Korrekt. Hat man, glaube ich, wir hatten den Trailer, glaube ich, auch von Paul Ausgaben schon mal besprochen. Also der hat mich auch der Trailer schon irgendwie nicht angesprochen und du kannst mich da jetzt leider auch nicht eines Besseren belehren. Jenna Ortega wäre natürlich schon irgendwie so ganz interessant nochmal, aber wie du hast ja jetzt gerade gesagt, dass sie dann auch eine coole Performance hinlegt, aber deswegen werde ich mir den Film, glaube ich, auch nicht anschauen.
Ja, ich habe, glaube ich, auch kein Interesse irgendwie. Der Weeknd-Fan bin ich nicht wirklich, also gibt es nicht viele Gründe für mich, den Film anzugucken.
Ja, das glaube ich. Und es war einfach mal gut bei Jenna Ortega, einfach, dass sie dieses Bitchige einfach auch in einer negativen quasi Baddie-Stalker-Rolle mal spielt und nicht nur mal so die Nette oder ne, so Wednesday, so ein halb düstere Figur oder so, sondern jetzt wirklich mal in so ein bisschen die abgründige, bösere Richtung geht das Ganze. Okay, dann war ich noch auf den Fantasy Film Fest Nights, wo ich mir zwei Filme angesehen habe. Die werde ich auch irgendwann in den nächsten Wochen als Review mal besprechen. Deswegen halte ich mich da besonders kurz. Ich habe mir Redux angeguckt. Das ist ein Multiversum-Film. Und ja, ich habe auch gestöhnt, als ich es gedacht habe, weil ich immer Marvel im Hinterkopf habe, die diesen Begriff für mich ja, geschädigt haben. Aber es ist ein Low-Budget-Multiversum-Film, wo es einfach darum geht, es geht um eine Frau. Ihre Tochter wurde umgebracht von einem Killer in ihrer Zeit. Also er spielt in der Gegenwart. Er ist total realistisch, bis auf so eine kleine Zeitmaschine oder Multiversum-Springmaschine. Es ist keine Zeitmaschine, es ist einfach ein Gerät. Es sieht aus wie ein Sarg mit ein bisschen Technik-Brimborium drumherum. Und dadurch kann bestimmte Personen aus dieser einen Parallelwelt sozusagen, wo das schon erfunden wurde, diese Sprünge zwischen Multiversen, kann reisen. Relativ oldschool, es gibt auch Schleuserbanden, die sich so ein bisschen in dem Film rausstellt, die halt Leute in verschiedene Parallelwelten schleusen oder so, aber sehr lo-fi, sci-fi sozusagen. Auf jeden Fall, sie hat ihre Tochter an einen Killer verloren, einen Serienkiller, der es auf junge Mädchen abgesehen hat. Und sie, seitdem reist sie durch ein Multiversum oder eine Parallelwelt zur nächsten, tötet immer den Mörder ihrer Tochter und hat irgendwie immer die Hoffnung, dass in irgendeiner von diesen Welten ihre Tochter noch am Leben ist. Weil jede Welt ist ein bisschen anders als die andere. Bestimmte Sachen ähneln sich, bestimmte Sachen sind gleich. Zum Beispiel, dass sie definitiv zwar durch die einzelnen Ebenen oder beziehungsweise einzelnen Welten reist, aber ihr Haus ist immer so verlassen, wo sie es hinterlassen hat, und es gibt ein paar Veränderungen. Wie alle Zeitreisefilme oder Multiversumfilme, wenn man drüber nachdenkt, findet man ein paar Logikpatzer. Das muss man aber gar nicht groß, denn tatsächlich steigt der Film sehr schnell rein in die Handlung, zeigt ihre Sprünge in verschiedene Variationen der Realität oder Variationen der Gegebenheiten. Wird schnell klar, dass sie auch keine Scheu hat, einfach ihn sehr schnell und sehr brutal zu töten. Und das kommt einfach so ein bisschen ins Stocken, ihren Plan, indem sie in einer von diesen Welten ein Mädel tatsächlich retten kann, was er gerade am Wickel hat oder kurz davor ist zu töten. Mia, gespielt von Newcomerin Stella Markus, die kann sie so mitnehmen, retten, und die klettert sich so ein bisschen an sie, weil sie auch Rache nehmen will für das, was er ihr angetan hat, bevor er sie theoretisch hätte getötet. Und ja, dann gibt es natürlich auch so Verstrickungen, wie es gibt Probleme mit der Maschine. Deswegen kommen auch diese Schleuser ins Spiel, wo sie dann quasi ein Ersatzteil besorgen möchte. Er funktioniert, der Film. Das ist die Hauptsache, selbst wenn meine Beschreibung jetzt vielleicht nicht danach klingt. Aber es ist tatsächlich ein nettes Konstrukt. Wie gesagt, es ist ein Indie, ist ein nicht sehr teuer produzierter Film, hat so ein paar wenige Effekte drin, eigentlich nur diese Zeitsprünge, die sehen so leicht cheesy aus, aber sie ist einfach nur puff und dann ist die Maschine weg und irgendwo wieder da. Konnte ich alles problemlos mitleben. Für so einen kleinen Film ist der echt ansprechend. Er geht irgendwie knapp über 100 Minuten und finde ich auch gut bemessen. Hat ein paar ruhigere Momente drin. Natürlich so dieses mischen wir uns hier und da ein. Die Möglichkeit zurückzuspringen in andere Parallelwelten gibt es auch. Auch das wird nicht groß erklärt, aber so einfach in den Raum gestellt und man muss es so hinnehmen. Okay. Ist in Ordnung. Ich kann den Film empfehlen. Der wird sicher keinen Kinostart hier in Deutschland kriegen, aber ist so ein netter Streaming-Kandidat, den man entdecken kann für sich. Weil es spielen auch keine großen bekannten Leute mit. Hauptdarstellerin ist Michaela McManus. Die ist die Schwester der beiden Regisseure, denn Kevin McManus und Matthew McManus sind zwei Brüder, die den Film gedreht haben. Sie ist die Schwester. Und ja, aktuell habe ich auch einen Kurzfilm im Forum besprochen, auf Monsters and Muses. Da hat Michaela McManus auch die Hauptrolle gespielt. Den hatte ich mir bewusst auch deswegen angeguckt, den Kurzfilm. In einer zweiten Rolle im Kurzfilm ist auch Grace Van Dien zu sehen, die Tochter von Caspar Van Dien. Und sie hat auch in diesem Film hier eine kleine Rolle, was ich ganz nett fand, weil der Kurzfilm ist von 2020. Zuvor hatten die beiden auch schon in einer Fernsehserie, ich glaube aus 2018, mitgespielt. Und hier sind sie erneut kurz zu sehen. Nette Connection im Hintergrund. Wie gesagt, ein kurzer, netter, unterhaltsamer Film mit Indie-Bonus und so und Würdigung für eine kreative Idee, die auch gut umgesetzt wurde, gebe ich knappe 7/10. Ich empfehle ihn euch beiden durchaus, wenn der irgendwo im Streaming aber mit drin ist.
Der klingt auch durchaus interessant. Also den will ich mal schauen, ob den irgendwie, ob es eine Disc gibt oder ob ich mir den irgendwo auf eine Leihliste packen kann. Das klang durchaus spannend, ja.
Ja, ich werde mir den sicherlich angucken, weil ich mochte auch den Film davor von den beiden schon. The Block Island Sound, den es übrigens auf Netflix zu gucken gibt.
Okay, den habe ich noch nicht gesehen. Also kannst du den empfehlen.
Auch, glaube ich, 7 oder eine knappe 7 von 10 gegeben.
Okay. Werde ich dann wohl mal nachholen.
Ja, kann ich dir empfehlen.
Sehr
auch,
schön.
Auch ein bisschen schräg und natürlich einfach produziert, aber sehr spannend gemacht und auch interessant gemacht.
Okay. Gut, der zweite Film, den ich mir auf den Filmfest Nights angeguckt habe, ist eine UK-Island-belgische Produktion, auch ein neuer Film, The Damned aus dem Jahr 2024. Ein Folk-Horror-Film für Freunde, sage ich mal, von Eggers Film, sowas in diese Richtung. Worum geht's? Im 19. Jahrhundert angesiedelt geht es um eine kleine Fischer aus dem Posten, kann man sagen, wo ein paar Fischer sich zusammentreffen, um halt zu fischen für ihre Familien daheim. Eine junge Frau, Eva, ist da die Besitzerin der Anlage oder der Baracken, sage ich mal, der Fischer aus dem Posten, wie auch immer. Sie hat ihren Mann in der letzten Saison verloren, aber leitet das trotzdem weiter. Die anderen haben auch gesagt, eigentlich hätten sie nicht gedacht, dass sie mitkommt, aber ja, sie ist da, sie möchte es auch weiterführen und das so ein bisschen übersehen. Es gibt auch eine andere Frau, die sich so ums Essen kümmert, Helga, und ansonsten sind ein paar Männer dabei, die halt immer rausfahren zum Fischen. Die Saison steht bevor, im Moment halt alles noch sehr kalt in diesem Fjord in Island dort, und ja, sie stehen halt davor, loszulegen. Als sie mal rausfahren wollen, sehen sie aber ein Segelschiff so am Horizont, beziehungsweise nicht ganz am Horizont, aber quasi am Eingang dieser Bucht des Fjords, die dort auf Grund gelaufen sind. Aber sie treffen mehr oder weniger gemeinschaftlich die Entscheidung, dass sie den Gestrandeten dort oder dem Untergang Geweihten nicht helfen können. Weil sie haben nicht die Möglichkeit, die vernünftig an Bord zu holen, weil sie nur kleine Boote haben, die leicht zum Kentern sind. Sie haben auch dort genau an diesem Felsen schon mal dank der Wellen halt den Ehemann von der Hauptdarstellerin verloren. Und sie haben sowieso kein Essen, um irgendwie Schiffsbrüchige auch noch durchzufüttern. Diese Entscheidung liegt halt natürlich schwer auf ihnen, weil, ja, so quasi in ein paar hundert Metern Entfernung Menschen sterben und ertrinken und erfrieren, die es geschafft haben, sich irgendwann auf Felsen zu retten. Später fahren sie auch dort raus in sichere Entfernung, versuchen Treibgut zu bergen und stellen tatsächlich fest, dass es Überlebende gibt, die versuchen gleich ihr Schiff oder ihr Bötchen zu entern, und tatsächlich kommt es halt zu Wellenbewegungen und stürmische Übergriffe, sodass auch einer der Fischer ertrinkt dabei. Sie müssen auch sich quasi dagegen erwehren und die dann auch nochmal sehr direkt zurücklassen zum Sterben. Und im Folgenden passiert es dann halt, dass so ein paar mysteriöse Ereignisse sich ereignen. Das wird in der Folklore auf eine bestimmte Figur, dessen Namen ich gerade nicht parat habe, zugeschrieben, dass halt quasi die bösen Geister der Verstorbenen oder so sich halt auf die Überlebenden oder diejenigen, die dort sind, übertragen und sie sozusagen heimsuchen. Und ja, tatsächlich einer nach dem anderen findet ein mysteriöses Ende. Und die Frage ist halt, ist es wirklich irgendwas Übernatürliches? Ist es vielleicht ein Überlebender, der irgendwie Rache nimmt oder versucht da irgendwie was in die Wege zu leiten, ähnliches. Das will ich jetzt gar nicht verraten. Was ich verraten kann, ist, dass es ein guter Folk-Horror-Film ist. Er ist sehr atmosphärisch. Er spielt komplett in diesem eisigen Fjord. Vor dem Film war der Regisseur in einer Videobotschaft zugeschaltet, wo er meint, ja, die Darsteller taten ihm echt leid. In den alten Kleidern da in eisiger Kälte und Schnee und dem Wasser und ähnliches drehen zu müssen. Und man merkt im Film halt so die Kälte an und die harten Bedingungen, wie es damals sicherlich für diese Fischer sind. Wenn sie nichts fangen, müssen sie halt hungern. Ihre Familien sind davon abhängig. Und jetzt ist halt auch noch was Übernatürliches. Also wie gesagt, so Freunde von Filmen wie The Witch, Slow Burns, mit leicht übernatürlichen Elementen, die eventuell übernatürlich sind, eventuell aber auch anders erklärt werden können, kommen hier definitiv auf seine Kosten. Darstellerisch ist der Film gut. Odessa Young spielt die Hauptrolle, die unter anderem bei Assassination Nation und so mitgespielt hat. Joe Cole spielt eine der männlichen Hauptrollen. Den kennt man auch aus verschiedenen Filmen. Von A Prayer Before Dying habe ich zum Beispiel gesehen. Und wer die Fernsehserie Gangs of London gesehen hat, dort ist er, glaube ich, der Hauptdarsteller. Ist eine kompetente Besetzung, ist typisch britisch, sage ich mal, oder so aus dieser Region ruhig inszeniert und halt so ein bisschen verschwimmen zwischen ja, psychologischem Horror, psychologischem Drama, übernatürliche Komponente, wie gesagt, nordische Folklore spielt da mit rein und sowas. Kann ich empfehlen, auch dem würde ich knappe 7/10 geben. Nicht stärker, weil er jetzt nichts wirklich Originelles bringt und irgendwie keine wirklich neuen Impulse gibt und auch nicht an einer Qualität von einem Eggers-Film rankommt. Aber einfach, wer sowas mag und sich einfach mal zurücklehnen kann und einfach einen ruhigen Film mit Atmosphäre sich anschauen möchte, der so ein bisschen in die Horror-Mystery-Richtung geht, ohne dass es groß vordergründig mit Jumpscares und so herbeigeführt wird, der Horror, der ist bei The Damned nicht verkehrt aufgehoben. Wie sieht es da bei euch aus?
Auch bei Gelegenheit, wenn der mal irgendwo auf dem Streamingdienst auftaucht oder günstig zu leihen ist, werde ich da sicherlich mal reinschauen. Mhm.
Ja, klingt auch nicht ganz uninteressant. Mal schauen, ja. Wenn mich irgendwann mal jemand von euch daran erinnert, wenn er irgendwo auftaucht oder so.
Werden wir tun.
Ja. Könnte ich mir den durchaus auch mal vorstellen.
Okay, das waren meine Kinofilme aus letzter Zeit und dann gebe ich das Zepter an Andreas weiter.
Jo, super. Ich stelle zwei Filme vor, werde da auch nochmal ein bisschen das Fantasy-Filmfest streifen, aber das vom letzten Jahr, denn ich habe mir Azrael angeguckt. Ich weiß gar nicht, ob der auf dem regulären oder auf irgendwelchen Nights lief. Auf jeden Fall spielt Amanda, wie heißt sie?
Samara Weaving.
Samara Weaving, nicht Amanda, genau, danke dir. Mit, die auch gerade im Horrorbereich ja immer wieder gern gesehen ist. Regie geführt hat E.L. Katz, der unter anderem auch schon Cheap Thrills gemacht hat, der vielleicht mal dem einen oder anderen untergekommen ist und ich glaube auch irgendwie eine Episode bei ABCs of Death, 1 oder 2, weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall hat er einen neuen Film gemacht. Azrael, um was geht's? Eigentlich erfährt man nicht viel. Wir lernen ja eine Frau kennen, die in einem Waldgebiet mit ihrem Freund irgendwie auf der Flucht ist. Wir lernen schnell kennen, dass sie mehr oder weniger auf der Flucht vor einem Kult sind, die alle nicht sprechen können, was sich auch ziemlich durch den ganzen Film zieht, denn es wird eigentlich fast gar nichts gesprochen, bis auf eine Ausnahme. Wie es halt leider so ist, es gibt wenig Möglichkeiten zu entkommen, wenn mehrere Personen hinter einem her sind. Sie werden gefangen genommen. Sie kann aber gerade noch dann, bevor es zu schwierigeren oder problematischen Sachen kommt, fliehen. Was das Ganze ein bisschen ja unheimlich macht, ist, dass, wie soll man das benennen, eine Art Untote im Wald herumlaufen, die ist vornehmlich auf Menschenfleisch abgesehen haben und diese Personen, die sie verfolgen, mehr oder weniger einem Art Kult anhängen. Es gibt eine Kirche, in der eine schwangere Frau residiert und ja, auf jeden Fall sehr undurchsichtig am Anfang. Und das Ganze wird aber zum Schluss dann aufgelöst. Mehr will ich dazu gar nicht verraten, weil man dann doch relativ schnell auch in Spoiler-Territory kommt und sich da, denke ich mal, dann doch eher ein bisschen überraschen lassen sollte. Insgesamt eine nette Idee, ein bisschen, ja, wahrscheinlich auch mangels Budget, nicht ganz hundertprozentig gut umgesetzt. Er ist blutig, die Effekte gehen in Ordnung, da gibt es definitiv nichts dran auszusetzen. Es fehlt ein bisschen Atmosphäre, was lustigerweise auf der einen Seite an dem Wald liegt, der dem so dieses bedrohliche Düstere so ein bisschen abgeht. Der wirkt sehr aufgeräumt. Also so eher wir fahren mal kurz so 2 Kilometer außerhalb der Stadt in den nächsten Wald, der da so schön steht und nehmen da unseren Film auf. Das kennt man aus anderen Filmen irgendwie besser, so mit sperrigem Unterholz und düsteren Bäumen oder irgendwie so. Da passierte mir persönlich zu wenig in der Richtung. Aber andererseits sollte der Wald ja auch tatsächlich ja nicht die Bedrohung sein, sondern vielmehr die Kreaturen, die da drin rumkriechen oder laufen, der Kult selber, wobei auch da die mehr in so einem Camp leben und das auch jetzt nicht, ja, das sah schon campmäßig aus, aber hat halt trotzdem irgendwie auch nicht viel hergemacht in meinen Augen. Insgesamt muss ich aber sagen, fand ich mich dann doch ganz gut unterhalten. Was auch der Laufzeit geschuldet war. Es gibt keine Abweichung oder langen Einstellungen, wo man dann sagt, okay, jetzt reicht es dann wieder. Und von daher wurde ich eigentlich durchgängig ganz gut unterhalten. Es gibt in der Mitte so einen kleinen Bruch, kann ich so sagen, der einen ein bisschen rausnimmt und wo man sich Gedanken drüber macht, warum das so sein könnte. Weil dieser, wie gesagt, eigentlich alle mehr oder weniger in diesem Camp und auch das, die zwei auf der Flucht befindlichen Liebenden alle nicht sprechen können, sondern eher so von sich geben. Und da gibt es aber einen Bruch in der Mitte und der ja ist so ein bisschen Frage stellt, ist das Ganze in der Postapokalypse, ist das Ganze nur ist so eine Art Remote in der realen Welt, was aber nie erklärt wird, was aber auch ganz gut ist auf der anderen Seite. Da kann sich jeder dann selber Gedanken drüber machen. Insgesamt, wie gesagt, gut gemacht, einfach gehalten, mit wenig Budget wahrscheinlich gedreht, was man ein bisschen sieht, was schade ist, andererseits aber auch noch in Ordnung geht. Ich würde mal eine gute 5 von 10 vergeben, weil ganz überzeugt hat er mich am Ende dann doch nicht mit dem Verlauf der Geschichte. Auch mit dem Ende muss man sich, glaube ich, in einer gewissen Art und Weise dann anfreunden. Aber insgesamt gut gemacht. Als Horrorfan kann man den sicherlich empfehlen. Wolfgang würde ich jetzt sagen, nee, lass ihn aus. Aber
gut, danke schön.
Gerne. Stefan wird sicherlich mal einen Blick riskieren, oder? Hast du den sogar schon gesehen? Weiß ich gar nicht mehr.
Ich habe den sogar schon gesehen. Ich habe auch ein Review bei uns im Forum drin. Ich hatte den auf dem Filmfest letztes Jahr gesehen.
Du hattest den da gesehen. Okay, da war ich mir nicht mehr ganz sicher.
Ja. Nee, ich habe ihn mit einer ordentlichen 6 von 10 bewertet. Ich kann das eigentlich so unterschreiben, was du gesagt hast. Ich fand den unterhaltsam, auf jeden Fall. Ich seh das auch mit dem Bruch in der Mitte so. Das fand ich auch sehr interessant im Kino einfach, wo ich dachte, okay, gut, denken wir jetzt drüber nach. Ist es The Village auf einmal oder sowas?
Ja, genau. Und vor allem, weil man ja auch so alles war, auch was man drumherum liest, überall liest man so diese Postapokalypse und alles so, wo man sich dann fragt, ist es denn tatsächlich eine oder so?
Ja.
Das fand ich ganz interessant. Also ich weiß auch, oder ich kann mir auch vorstellen, dass das viele vielleicht eher rausgerissen hat aus der Story so ein bisschen, wo das plötzlich herkam. Aber ich fand es dann tatsächlich an der Stelle ganz interessant.
Genau, und ich stimme dir da auch zu, dass es nicht groß danach erklärt wurde oder so, fand ich auch gut, sondern man wird damit mit seinen Gedanken dazu überlassen sozusagen, weil genau, ja. Und ich mag Samara Weaving. Ich fand es auch alles völlig in Ordnung. Es wurde ja, glaube ich, irgendwie in Lettland oder so gedreht. Und ja, europäischer Nadelwald, hätte ich was ganz
ja, definitiv.
Genau. Nee, alles okay. Solider Film, kann ich auch sagen. Ich könnte ihn auch fast Wolfgang empfehlen, weil es eigentlich mehr so Action-Horror, so ein bisschen wie The Descent
ja,
oder sowas.
Ja, aber er ist schon eher blutig, so mit
ja.
ich beiß dir mal hier
also mit, und mit, so. Blutig habe ich jetzt nicht so die Probleme, okay. Eher so mit Jumpscares und solche Sachen.
Ja, das gut, ist Jumpscares
so meine nämlich
nicht
das.
So.
Nee.
Ja. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass es
ja, nicht so ganz ist. Das
ich habe genug andere Sachen zu schauen.
Ja.
Denke ich auch. Ich
brauche keinen großen Nachschub, sagen wir mal so.
Also ich habe mir das Mediabook auch geholt, weil Wolfgang ja auch so auf Special Edition steht, das auch sehr schick ist. Aber ich glaube, Wolfgang ist ja. mehr so der Steelbook-Man.
Ja, ich versuche alles, um die Mediabooks irgendwie zu umschiffen.
Ja.
Ich mag die nicht.
Gut, nö, also wie gesagt, für Horrorfans sicherlich mal ein Blick wert. Ordentlicher Film und ja. Mehr als ich über den anderen Film sagen kann, den ich angeguckt habe. Ich habe es tatsächlich gewagt oder geschafft, The Crow, das Remake anzusehen. Und ich weiß, Stefan, du willst den ja auch noch angucken. Bei Wolfgang weiß ich es gar nicht, ob der überhaupt Interesse dran hat.
Ja.
Ja. Deswegen darf ich natürlich. Also eigentlich wollte ich ja total drüber herziehen, aber ich darf auf der anderen Seite natürlich auch nicht zu viel verraten, weil man nimmt dann doch irgendwie das ein oder andere weg. Ich kann nur sagen, ich fand ihn ziemlich scheiße, weil... Das kann
damit bist du wohl nicht allein.
Nein, also definitiv nicht. Hauptkritikpunkt, den ich auch definitiv unterschreiben kann, ist, die Love Story nimmt viel zu viel Raum ein. Und ich sag mal, wer The Crow kennt, sowohl den alten Film als auch viel auch den Comic, der hat natürlich eine bestimmte Idee dahinter oder eine Erwartungshaltung. Und die wird halt hier komplett gebrochen an vielen Stellen. Und es ist legitim auf der einen Seite, andererseits darf ich so einen Film dann aber nicht The Crow nennen und ein Remake machen. Ja, das ist, glaube ich, so einfach das große Problem, was den Film begleitet. Und gleichzeitig, obwohl er eigentlich anders ist als The Crow, versucht er trotzdem, sich dem alten Film halt irgendwie ranzunähern und da scheitert er halt irgendwie für mich auch komplett. Das geht zum Beispiel los bei der Musikauswahl. Die sind alles so für sich gesehen ganz nette Liedchen, die auch stimmungsvoll in Anführungsstrichen sind, die aber nie wirklich passen oder auch diesen Impact haben, den einfach die alten oder die Lieder in dem alten Crow hatten. Ne? Also wo man einfach, wenn du die hörst, sofort die Szenen irgendwie damit verbindest oder auch einfach die so passend ausgesucht waren, da scheitert er hier schon mal komplett. Das Zweite ist halt, wenn man, okay, die Love Story und so, The Crow geht eigentlich einfach um so dieses, ja, die starke Liebe auf der einen Seite, aber auch was Falsches wieder richtig zu machen. Und was halt The Crow, fand ich, damals so interessant gemacht hat, die Typen, die Bösen, sind halt einfach nur Arschlöcher und böse. Punkt. The Crow 2024 versucht allem und jedem einen Background zu geben. Das geht schon damit los, dass der Hauptdarsteller, also Bill Skarsgård, als Kind mit einer drogensüchtigen Mutter und einem Pferd auf dem Feld dargestellt wird. Das Pferd ist sein Ein und Alles, verfängt sich im Stacheldraht und stirbt. Ne, so, wo man schon denkt, warum? Was hat das mit The Crow zu tun? So, und so ist aber der ganze, jeder braucht irgendwie einen Background. Und dann.
Vielleicht haben die Krähen dann an dem Pferdekadaver.
Ne, gar nichts, null. Also nichts. Also das sage ich, das hat auch keinen Sinn oder nichts dahinter. Der Oberbösewicht, der bekommt was drüber gestülpt, was ich leider jetzt nicht verraten kann, weil ich euch nicht versauen will, was null passt und überhaupt nichts mit The Crow zu tun hat. Ich weiß nicht, woher das kommt. Keine Ahnung. Und das ist alles so ganz dramatisch und Bis Skarsgård spielt okay, FK Twix spielt okay, der Bösewicht ist Danny Houston, die spielen alle okay, also da kann man nicht viel sagen. Leider ist, wie soll ich sagen, die Rolle des Eric im Vergleich zu dem alten Film am Anfang ein ziemlicher Waschlappen. Der ist einfach nur am Leiden, also ne, so der Crow im Original, der leidet auch, aber der jammert nicht. Ne? Eric hier bei der Crow, der wirkt jammerig. So. Und das passt einfach auch nicht und zieht einen echt irgendwie, wo ich mir denke, was soll das? Das funktioniert einfach alles in sich nicht wirklich. Was funktioniert, wenn man sich ein bisschen drauf einlässt, ist tatsächlich die Optik und auch die Action. Aber das kennen wir vom Regisseur Rupert Sanders, das hat er auch bei Ghost in the Shell und Snow White and the Huntsman, die waren optisch auch gut, die Action war da gut, also das passt. Was auch nicht so wirklich passt, ist, er ist extrem brutal teilweise, was dann auch ein bisschen nicht so wirklich mit dem Rest der Story zusammenpasst. Also von daher, als eigenständiger Film, der vielleicht nicht The Crow gewesen wäre, sondern irgendwas anderes, wäre es vielleicht ganz nett optisch anzusehender Actionfilm gewesen. Als Crow-Remake versagt er auf der ganzen Linie und kann nicht empfohlen werden, weil er einfach nichts richtig macht in der Richtung. Er zollt dem Comic keinen Tribut, er zollt dem Original keinen Tribut und er hat Ideen drin, die einfach null zu The Crow passen. Und deswegen gibt es von mir nur aufgrund der Optik und der ganz netten Action eine knappe 2 von 5 oder eine 4 von 10.
Ja, angucken werde ich mir ihn auf jeden Fall. Ja. Ich habe mir auch die Sequels angeguckt und so, also schlechter wird der bestimmt nicht sein als so manches Sequel.
Das kann ich sein, die habe ich nie geguckt.
Ja, eben, da haben wir uns auch drüber unterhalten, dass du ihn nie geguckt hast. Ich mag den zweiten auch wirklich gern. Der zweite hätte in der ursprünglichen Fassung, bevor es das Studio ruiniert hat, auch noch mal richtig besser sein können. Aber ich mag die ersten beiden Filme bis heute super gern. Dementsprechend hat das Remake auch da einen schweren Stand. Wie du selbst sagst, die Bildersprache des Regisseurs kennt man, finde ich auch nicht verkehrt. Ich hätte auch gesagt, es wäre besser gewesen, den irgendwie anders zu betiteln oder zumindest nicht den Namen Eric Draven zu verwenden, weil das einfach zu deutlich an den ersten erinnert. Dementsprechend ist meine Erwartung halt auch nicht sonderlich hoch. Angucken werde ich mir auf jeden Fall, allein als Komplettist und weil es mich als Film auch so interessiert. Und gebe ich dann auch gerne meine Meinung dazu kund.
Gerne.
Weil du
guckst auch noch, oder?
Ja. Mit sehr, sehr niedriger Priorität. Ich glaube, ich habe ihn auf meiner Leihliste bei Lauffilm, Videobuster. Wenn er halt mal kommt.
Ja, guckst ihn halt an.
Guck ich ihn halt an, aber erwarten wir da jetzt nicht zu viel. Es war aber jetzt auch vor deiner Vorstellung schon so, dass ich mir da jetzt nicht zu viel erwartet hätte, weil er ja allgemein nicht wirklich.
Nee, man liest gut nicht, wie gut das drin ist. Ja. Also,
muss man auch. Aber wenn du jetzt zumindest sagst, dass die Optik und die Action dann zumindest mal.
In der, dann muss stattfinden. Das Problem ist halt wirklich, dauert auch fast 2 Stunden. Und wie gesagt, die erste Hälfte passiert eigentlich so gut wie gar nichts, weil es nur um die 2 geht, mehr oder weniger. Und es ist halt so viel, was nicht wirklich passt, wie sie sich kennenlernen und alles. Das ist alles so. Ja, ich irgendwie habe das Gefühl, Rupert Sanders oder auch, ich weiß nicht, oder auch der Drehbuchautor meinte, irgendwas muss jetzt alles ganz anders sein und ganz speziell und das ist einfach alles zu viel.
Wie schon erwähnt, also das ist halt schwierig, wenn er halt dann The Crow heißt und du ständig irgendwie das Original im Hinterkopf hast und dann ständig irgendwie diesen Vergleich beim Anschauen siehst und da. Also wenn es halt kein gutes Remake ist, dann kann er halt eigentlich nur verlieren.
Ja, und das tut er auch, muss man tatsächlich sagen.
Okay.
Das wäre es von meiner Seite aus gewesen.
Alles klar. Dann gehen wir zu unserem auserwählten Last Scene über. Den haben wir uns ja schließlich alle drei angeguckt und werden wir gleich besprechen. Wir haben uns mal wieder, oder was heißt mal wieder, aber wir haben uns einen neuen Jason Statham-Film vorgeknöpft, A Working Man. Und da hören wir uns jetzt erstmal eine kurze Inhaltsangabe zu an.
Genau, und ja, Jason Statham spielt Levin Cade. Levin Cade ist ein ehemaliger britischer Elitesoldat, der sich mittlerweile aber als ja, Vorarbeiter auf einer Baustelle in den USA verdingt. Da ist er angestellt bei einer ja, kleinen Baufirma, da hat er auch ein gutes Verhältnis zum Chef und der Tochter des Chefs, die da auch im Büro immer tätig ist. Und ja, seine Militärvergangenheit hat er hinter sich gelassen und ja, verdingt sich da eben an der Baustelle oder auf der Baustelle und eines Tages wird dann aber eben die Tochter des Chefs entführt und wie schon erwähnt, Levin hatte ein gutes Verhältnis zu ihr und hat ja auch immer gesagt, dass sie auf ihn zählen kann. Und als ihn der Chef, der von Michael Peña gespielt wird, dann auch beziehungsweise die Familie ihn drum bittet, nach der Tochter Ausschau zu halten, die eben nach einer ja, Partynacht in Chicago nicht mehr nach Hause gekommen ist, ob er sie suchen möchte, ist er erst ein bisschen ja, widerspenstig oder will nicht so recht und lässt sich dann aber doch überreden, insbesondere eben auch, weil er sein Versprechen sich nochmal in Erinnerung ruft und weil er selber auch Vater einer kleinen Tochter ist und ja, da die Familie wieder zusammenführen möchte. Und ja, wie er sich da dann eben auf die Suche macht, sticht er sprichwörtlich in ein Wespennest und landet mitten in den Machenschaften der russischen Mafia in Chicago mit Drogen- und Mädchenhändlerring und ja, muss sich da durch den ein oder anderen Schergen zu dem eigentlichen Täter hocharbeiten, der Carla entführt hat und Jenny entführt hat und da eben die Hintermänner ausfindig machen und dabei auf dem Weg ja ordentlich die Fäuste sprechen lassen. Das Ganze ist noch angereichert mit der ein oder anderen Nebenhandlung, wie schon erwähnt. Levin Cade ist eben auch Familienpapa und oder nicht Familienpapa, sondern Vater einer kleinen Tochter. Seine Ehefrau hat er verloren und ja, das Sorgerecht für seine Tochter liegt aber bei seinem Schwiegervater und die beiden haben kein gutes Verhältnis und ja, auch das spielt in die Handlung alles ein bisschen mit rein, wie er eben ja auch um das Sorgerecht für seine kleine Tochter kämpft. Gut, ja, so viel mal zum Inhalt von A Working Man.
Ja, es ist ein Jason Statham-Film.
Ja, aber leider kein guter. Kann man, ja, glaube ich, vorne.
Gut, dann haben wir ja alles gesagt.
Sehr schön, eure sagen, Wertung bitte.
Nein, also ich meine, David Ayer, Regisseur, hat ja seinen Vorgänger auch schon mit Statham gemacht, ja. The Beekeeper. Der war
Habt
auch,
ihr den gesehen?
Ja, ich habe den gesehen. Okay. Der war auch schon nicht wirklich gut, aber tatsächlich besser als The Working
Man. Er war in der Tat noch ein bisschen besser als jetzt The Working Man. Ja, ja. Ich habe es mir auch gedacht. Ich habe auch immer so ständig so diesen Vergleich so ein bisschen, ja, vor mir.
Ich meine, The Beekeeper war halt tatsächlich ein klassischer Statham-Actionfilm, ja, mit ein paar, ja, auch nicht wirklich guten Sachen, aber halt den konnte man so weggucken und war halt so, ja, ein Durchschnittswerk. So, Punkt. Working Man fängt auch eigentlich ähnlich an und entsprechend auch mit der Baustelle und allem und wie er da seinen Arbeiter schützt und so, wo du sagst, okay, das könnte in die übliche Richtung gehen. Aber ab dann driftet der so merkwürdig ab, in meinen Augen, und trifft so komische, merkwürdige Entscheidungen, die kaum noch nachvollziehbar sind. Und dabei ist, ich sag mal, dieses Russen-Klischee noch das harmloseste, irgendwie von den Zweien da in ihren komischen Anzügen angefangen. Aber diese, Also ich weiß auch nicht, aber die ganze Richtung, in die das dann geht und Personen, die da auftauchen, wo du dir denkst, was soll das? Ich weiß es nicht. Also so ging es mir zumindest. Also diese komische Gang, diese Biker-Gang, keine Ahnung, helft mir. Was sollte das alles?
Man hat sich da halt so ein bisschen sehr frei dann auch an der ganzen John Wick-Reihe bedient mit diesen. Es sind halt nicht einfach nur Gangster, sondern ist es halt da so ein komplexes Familien, was auch immer, Gangsystem hinter dieser russischen Mafia und inklusive dem Reinigungsservice, der auf Telefonruf die Leichen wegräumt, die sich stapeln oder so. Und das ist halt irgendwie, ist halt irgendwie schlecht geklaut, fand ich irgendwie bei John Wick. Und
das ist sowieso,
ja. Und auch dieser, also er geht ja auch knapp 2 Stunden, dieser unnötig lange Handlungsplot dann auch mit seiner Tochter, der dann mit drin ist.
Ja,
und dann
das mit dem Opa und mit seiner Frau, die irgendwie Selbstmord
hat. Dann ist er teilweise auch so in einzelnen Szenen irgendwie so ganz seltsam. Einmal da, in dieser Partynacht war es, glaube ich, da bläst der Wind durch die Gassen, da meinst du, da zieht ein Sturm auf und dann sind da einfach nur die Leute schief im Bild gestanden, weil halt der Wind so geblasen hat, aber es tut überhaupt nichts zur Handlung oder wie er da die Biker-Gang da in diesem in dieser Bar spioniert oder da auf der Lauer sitzt, da haben sie halt irgendwie gefühlt wie kleine Kinder, haben sie halt ein Ast mit Zweigen vor das Fenster von dem Auto gehalten, in der Hoffnung, dass man ihn nicht sieht oder so.
Yeah.
Also das war irgendwie handwerklich halt irgendwie auch so ungeschickt gemacht und das ist eigentlich so ein bisschen verwunderlich, weil es eigentlich David Ayer durchaus ja
eigentlich müsste es wissen, wie es geht.
Ganz, ganz solide Filme, also da ist bei Weitem nicht alles gut, was Ayer gemacht hat, aber
nein.
Er hat durchaus solide Filme ja auch in seinem Portfolio. Also das ist halt irgendwie so ein bisschen verwunderlich und dann ständig irgendwie diese Hochhaus-Glitzer-Aufnahmen von Chicagos Skyline, die halt irgendwie überhaupt nicht reinpassen in den Film und die kommen halt permanent irgendwie. Und
es gibt ein schönes englisches Wort, das mir da permanent in den Sinn kam, clumsy. Irgendwie, das wirkt alles so. Und wie gesagt, das lustig fand ich ja einfach so, ne, du hast die Biker-Gang, da kommt er hin, dann kloppt er sich mit denen, der Boss, ich bin auch beim Militär, hey, Handshake, wa? Und dann am Ende, der Typ ist bei den Russen, wir müssen ihn fertig machen. Was? Ja. Warum jetzt auf einmal? So, weißt du? Ja?
Ja.
Stefan, du bist so still.
Ja, ich höre euch zu. Ich fand ihn gar nicht so schlecht.
Okay.
Einfach weil A, ich habe The Beekeeper noch nicht gesehen. Ja. B, ich habe so manchen Jason Statham-Film länger letzter Zeit einfach nicht gesehen.
Ja.
Und B, es ist Jason Statham, ist die Messlatte ist ziemlich weit unten. Ich kann alles absolut nachvollziehen, was ihr sagt. Nichtsdestotrotz, ich will nicht sagen, ich wurde gut unterhalten, definitiv. Wäre das eine Übertreibung, aber ich konnte damit leben, wie sich der Film entfaltet, weil er sich einfach irgendwie entfaltet, die Härten aufweist und eigentlich das aufweist, was man von einem Jason Statham-Film sehen möchte, nämlich er kämpft sich durch die Reihen.
Ja, das ist auch völlig in Ordnung und legitim, also das ist auch tatsächlich das, wo ich sage, das ist, wie du sagst, ein typischer Statham, aber wenn du halt betrachtest, wie Wolfgang auch schon sagt, erstens den Regisseur, dass der ja doch eigentlich bewiesen hat, dass er einen ordentlichen Film machen kann, selbst wenn er nicht wirklich gut ist, bezweifelst du, wenn du den siehst, halt schon dran, wie man sowas dann rausbringen kann mit den ganzen.
Obgleich die einzelnen Elemente, also sagen wir mal so, die Action passt ja auch in diesem Film. Sie ist kleiner skaliert als, also er hat keine großen Explosionen, keine großen Verfolgungsjagden und so. Deswegen kann ich mit dem Gebotenen irgendwo leben. Ich gebe dir recht, der Regisseur hat definitiv bessere Filme gemacht. Er hat auch, glaube ich, 1, 2 schlechtere Filme gemacht. Aber
welche?
Ja, okay, ja, Suicide Squad finde ich eigentlich irgendwie ziemlich kacke. Und auch
ja, aber der hat wenigstens mehr Schauwert in dem Sinne. Ne?
Das gebe ich dir recht.
Also,
Aber Sabotage war auch ziemlich
tiefgegriffen. Tief genau, ja. Ich wollte gerade sagen, Sabotage war nicht gut. Und hier diesen anderen mit Share the Birth, der Text Collector habe ich noch nicht gesehen, habe ich ja noch im Regal stehen, weil da traue ich mich auch noch nicht so recht an. Also wie gesagt, ich war noch nie ein Jason Statham-Film. Ich weiß, wie seine Filme funktionieren. Das habe ich hier auch geboten bekommen. Und dafür fand ich es gar nicht so schlecht. Klar, ihr habt noch den Vollmond gar nicht erwähnt, der
ständig ja, riesig im Hintergrund. Ja, wir haben ihn nicht erwähnt. Also genau. Ich sage nur die Organisation.
Die Organisation. Genau. Also da waren so ein paar Sachen drin, wo ich klar euch absolut recht gebe. Und dieser Vollmond war köstlich einfach.
Ja.
Ich hätte mir gewünscht, und ich weiß nicht, ob Beekeeper in diese Richtung vielleicht geht, ich hätte mir gewünscht, dass dieser Film, der eigentlich strunzdumm ist und sich dafür anbot, dass er sich nicht so ernst genommen hätte.
Ja, genau. Nee, der Beekeeper nimmt sich genauso ernst, leider.
Okay.
Also da ist nur weniger so merkwürdige Entscheidungen drin. Das ist der einzige Unterschied.
Also, diese russische Mafia war ja auch total dämlich.
Ja.
Also, lauern sie dem Schwiegervater auf, wackeln das Haus ab und anstatt, dass sie den halt mitnehmen, damit er zu ihnen kommt, lassen
oder
sie ihn
umbringen.
Oder umbringen.
Ja.
Ne? Also das nächste war dann das Tracking von der Tochter mit der Location, die sie ja dann auch irgendwie hatten. Passiert halt auch nichts. Ist halt auch nur das Gespräch zwischen Vater und Tochter im Auto und dann bringt er sie in Sicherheit. Aber da wäre auch genug Masse da gewesen, dass sie da entführt wird, was weiß ich. Und insbesondere, weil sie sich ja schon auf Entführungen ja irgendwo auch spezialisiert haben. Also das ist irgendwie alles so ein bisschen komisch.
Ja. Ja, auch dann im Endeffekt die Rolle von David Harbour da als Blinder, der da auf die Tochter, auch völlig nutzlos. Der sitzt halt nur da, blind in seiner Hütte und passt dann irgendwann auf die Tochter auf. Und ja.
Okay. Ja, aber in jedem Film muss es jemanden geben, der den Hauptdarsteller mit Waffen versorgt. Und das war er.
Das stimmt.
Genau. Deswegen, es ist einfach Schema F gewesen. Und,
Schema M, also das war noch weit hinter F.
Ja, also ich wollte dich nicht unterbrechen.
Alles gut, also wie gesagt, ne, inhaltlich ist halt wirklich ein ganz klassisches Grundgerüst gewesen, das mit den gewissen Merkwürdigkeiten, die ich auch so sehe. Es gibt ja, also der Oberbaddy ist ja eigentlich kein Oberbaddy, sondern einfach nur einer von diesen beiden Entführern und er kämpft sich ja im Prinzip durch höhere Baddies, bis er überhaupt an den eigentlichen Täter irgendwie am Ende kommt. Also das Ganze war da so ein bisschen irgendwie merkwürdig aufgebaut, definitiv.
Ja, was halt auch nicht nachvollziehbar ist, wie diese komische Organisation da mit, was das eigentlich sollte. Ne? So, wir dürfen nicht entdeckt werden und so ominös, geheimnisvoll. Und wo du dann auch denkst, ja, was hat das mit der eigentlichen Story zu tun? Das interessiert doch keinen. Oder will er eine Fortsetzung drehen, in der es dann um diese Organisation, was soll das? Und dann auch diese komische Szene, wo der eine, der da seine Söhne verloren hat, da steht, wo er dann am Telefon irgendwie sagt, du darfst dich oder wir dürfen nicht entdeckt werden. Da dieses komische, ich weiß nicht, sollte das ein Schrei sein? Ist der
das sollte ein Schrei sein.
Ja, aber geht der, weil die sagen, wir werden dich töten, ist der dann hops gegangen oder was soll das? Oder das hatte alles so null Sinn. Das war so, es hat weder atmosphärisch noch optisch noch irgendwie in irgendeiner Weise nachvollziehbar oder hat einen Platz in dem Film gehabt. So, das wirkte alles sehr aufgesetzt und willkürlich schon fast.
Ja. Also wir haben jetzt schon festgestellt, dass er nicht sonderlich originell ist, der Film. Wenn wir jetzt dann nochmal schauen, das Drehbuch ist unter anderem ja auch von Sylvester Stallone mitgeschrieben. Und wenn man da jetzt dann Richtung Rambo Last Blood schaut, dann ist da halt irgendwie, das ist fast der gleiche Film, auch wieder ein entführtes Mädchen. Da hat man halt jetzt die Mexikaner hat man halt durch die Russen ersetzt und dann war es das prinzipiell auch schon irgendwie.
Obwohl, ich will jetzt das Drehbuch nicht verteidigen oder so, bitte versteht mich nicht falsch. Das basiert auf einem Roman tatsächlich. Okay. Und diesen Roman wollte Stallone schon seit Jahren irgendwie verfilmen. Also, und hat es aber irgendwie nicht richtig über die Bühne gekriegt. Und
wollte ja, eigentlich auch. Richtig hat er es jetzt auch nicht
hinbekommen. Nee, gut, aber beziehungsweise ich glaube, es früher oder eine Zeit lang wollte er gerne die Hauptrolle spielen oder so und dann hat es halt an Statham abgegeben oder sowas. Deswegen ist irgendwie so ein Pulp-Roman, der wohl auch zu irgendwie einer. Stimmt, ich habe es gerade gegoogelt tatsächlich. Es gibt diverse davon. Also Fortsetzung möglich. Es gibt Levin's Ride, es gibt Levin's Run, es gibt Levin's Kin, es gibt Levin's War.
Deswegen diese Organisation im Hintergrund und so. Okay.
Genau, also deswegen, ich weiß nicht, ob die alle sich irgendwie um diese Organisation rängen, aber das wird sich ja wahrscheinlich anbieten oder wird wahrscheinlich so sein. Aber auf jeden Fall, genau. Also es basiert irgendwie auf so einer Reihe und dementsprechend, Sylvester Stallone, woran ich tatsächlich aber auch noch denken musste, Stallone und Statham kennt man ja nicht nur aus der Combo The Expendables, sondern die haben ja auch, also er hat ja auch das Drehbuch zu, zu diesem anderen Film mit Statham gedreht, der eigentlich gar nicht so schlecht war, wo James Franco den Bösen gespielt hat und so.
Aber den nicht sogar im Podcast.
Wir haben ihn besprochen, genau. Deswegen ärgert es mich gerade, dass ich gerade nicht drauf komme.
Fällt es auch nicht.
Genau, aber den hat er auch gedreht, wo auch Frank Grillo und so mitgespielt hat. Der war gar nicht so schlecht. Und so hätte ich es mir gewünscht, weil der irgendwie angenehmer war, der Film. Aber der hier nimmt sich halt einfach zu ernst. Und das ist halt ein Punkt gewesen, der mich geärgert hat. Aber an sich, ja, man hätte ihn auch auf 90 Minuten runterstrafen Homefront? Können. Homefront, genau. Genau. Der war besser. Also Homefront fand ich besser. Ja. Der war zwar auch einfach gestrickt.
Gegen einfach spricht er auch.
Genau, das meine ich damit. Also, es spricht ja eigentlich da nichts. Und die meisten Filme sind einfach gestrickt.
Ja.
Und
Ausgabe 113 wäre es übrigens.
Okay.
Da haben wir Homefront besprochen.
Ja. Wie gesagt, ich habe ja auch nichts dagegen und The Beekeeper ist jetzt auch kein Weltklasse-Film oder so. Und ich habe dem auch nur 5 Punkte gegeben von 10. Aber der war wenigstens normal, in Anführungsstrichen, und solide und einfach ein schönes Action-Vehikel und fertig. Ja. Ne? Mhm. Aber der ist halt neben dem Action-Vehikel einfach eine Ansammlung von ganz komischen Szenen, Ideen, die einfach für mich keinen runden Film machen oder auch keinen einfachen Film, sondern ja, tatsächlich vielleicht aufgrund der Buchreihe so in den Hintergrund schaffen, der aber eigentlich gar keinen interessiert, weil niemand für so einen Film irgendwie eine Fortsetzung erwartet.
Mhm. Ja, oder dann halt irgendwie, dann kann man es ja also auch in Anführungszeichen eine billige B-Film-Reihe draus machen, aber dann muss man halt irgendwie nicht, also angeblich hat ja Working Man 40 Millionen auch gekostet.
Die man ihm auch nicht ansieht.
Die man ihm nicht wirklich ansieht, ja. Und also es ist jetzt echt böse, aber ich habe mich beim Filmschauen halt auch irgendwie schon so an diese Steven Seagal Wiesbaden-Filme aus frühen Jahren erinnert. Ja. Da ist halt auch, Steven Seagal war auch immer Ex-Irgendwas und hat irgendwie auch eine Tochter oder vom Nachbar oder was auch immer, hat er irgendjemanden gesucht und zurückgebracht. Und genau das war das Schema von A Working Man, Ex-Elite-Soldat, der halt die Tochter von seinem Chef suchen muss irgendwie. Und also da hat sich die letzten 30 Jahre irgendwie nichts getan bei diesen Actionfilm-Drehbüchern mit ein paar Ausnahmen, aber wie schon erwähnt, spricht ja nichts dagegen, kann man ja machen, aber der war halt einfach handwerklich schlecht gemacht und dann hat er halt einfach auch keinen Spaß gemacht beim Anschauen.
Aber wie gesagt, ich sehe das nicht ganz so, ich sehe den nicht wirklich als handwerklich schlecht gemacht, weil die Kampfszenen, also worauf es ankommt bei so einem Film irgendwo, weil man will ja eigentlich nur sehen, wie es Statham, Steven Seagal oder sonst was, jemanden einfach in den Arsch tritt und es nicht zu sehr nach CGI-Blut aussieht und es nicht zu scheiße choreografiert oder so. Und ich finde auch, da hat der Film nicht schlecht gemacht.
Ja. Nee, das nicht, aber das war ja dann auch ein bisschen spärlich gestreut irgendwie. Also es war jetzt nicht so, dass in den 2 Stunden, die er fast geht, ständig irgendwie Action am Laufen war, sondern du hast ihn halt auch x-mal gesehen, wie er in seinem Pickup hockt und da seine Kamera zoomt oder was auch immer.
Ja, also, das stimmt. Das stimmt. Aber
und dann,
wie gesagt,
auch so doof ist und sich selber auch noch filmen lässt, so ungefähr. Ne? Und
ja, ja, also, klar. Ja. Aber wie gesagt, die Action, die da war, fand ich eigentlich ganz okay.
Ja,
ne?
Also, ja.
Hatte ja teilweise recht so, also hatte einen ganz ordentlichen Bodycount, ja, wenn man mal drüber nachdenkt, tatsächlich, einfach weil es eine Russenorganisation gab. Es gab Biker-Nachschub, es gab einfach ein paar Leute, die er auf der Baustelle vermöbeln konnte und so. Deswegen, und die Szenen, das ist einfach so das, was dem Film meines Erachtens mir zumindest noch einen gewissen Unterhaltungswert gegeben hat, auch. Wie gesagt, wenn er theoretisch 20 Minuten zu lang war und Drehbuch war Murks und Ideen waren Murks und ich hätte mir ihn ein bisschen lockerer gewünscht. Ich musste schmunzeln am Ende, als sie nochmal beim Rausgehen der Örtlichkeit den Stinkefinger gezeigt hat. Einfach so dieses so ein bisschen, hätte ich mir einfach so dieses mehr Pulpy.
Ja, das war auch völlig okay. Wie gesagt, die Action und so, die Szene war lustig und alles und sie war ja auch relativ tough und das war auch okay, ja, wie sie versucht hat zu fliehen und so. Das war alles ordentlich inszeniert und da hätte ich ja überhaupt kein Problem gehabt und hätte einen unterhaltsamen Film. Aber das, was dann im Hintergrund da alles stattfand und so weiter, das war einfach mir zu viel.
Ja, und beim Fliehen ist sie halt schon wieder den korrupten Cops direkt vor das Auto gelaufen.
Ja,
klar. Das ist halt wieder so dieses Klischee und Klassiker und das stecken dann alle unter einer Decke und eigentlich, wenn du auf die Straße gehst, triffst du keinen, der nicht irgendwie Mitglied einer Geheimorganisation ist.
Ja, aber dafür gab es keine anderen Cops, außer seinem Kumpel, den er ja einmal anruft.
Stimmt.
Die Cops. Aber sonst gab es ja nicht wirklich Cops, obwohl Nachtclubs zusammengeschossen werden und ähnliches. Ja, das ist halt so. Und wie gesagt, ich kenne solche Filme halt seit meiner Jugend und wie du selbst sagst, seit Steven Seagal-Zeiten damals hat sich nicht viel verändert. Deswegen konnte ich ein bisschen was anfangen. Wie gesagt, meine Wertung wird jetzt auch nicht groß über eurer liegen. Aber klar hätte ich mir auch mehr von dem Regisseur erwartet, auch wenn er ein paar Gurken auf dem Konto hat. Und ich bin tatsächlich auch so ein bisschen auf The Beekeeper einfach gespannt, weil der hat zumindest mit Jeremy Irons auch irgendwie einen Bösewicht, glaube ich, zu bieten. Aber ich hatte noch keine Gelegenheit, den zu gucken. Ich werde den auch nachholen, aber ich bin halt, wie gesagt, auch kein großer Statham-Film.
Also, die Gelegenheit bot sich auch kein Weltklasse-Film, aber ich sehe den einfach einen Ticken besser, weil er nicht ganz so dumm ist. Und wenigstens tatsächlich durchgängig eine solide B-Movie-Action-Unterhaltung bietet.
Ja, oder auch der Guy Ritchie, da dieser Wrath of Man, oder auf Deutsch heißt er, glaube ich, Cash Truck oder so, der ist ja auch solide und also Jason Statham ist ja fast schon auch ein eigenes Genre oder so, ich weiß es nicht. Also es ist halt ein Statham-Film
das ist halt irgendwie.
Als Statham-Film ist es tatsächlich eins der schlechtesten für mich jetzt gewesen.
Okay. Ja, also viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Nee, ich glaube,
dazu jetzt nicht über schauspielerische Leistung reden oder sowas, ne? Aber ja.
Nee, tatsächlich nicht. Ja. Also.
Na gut, dann halt Butter bei der Fische, Männer. Was gebt ihr diesem Film?
1,5 von 5, 3 von 10.
Ja, ich bin.
Ja, Wolfgang?
4 von 10.
Okay, und ich gebe eine knappe 5 von 10.
Okay.
Dann sind wir mal neugierig, was du von Beekeeper hältst.
Ja. Bin ich auch inzwischen.
Der hat ja leider so eine blöde CGI-Explosion. Das ist
ja,
dann,
aber das ist halt so eine Einzelszene, mit der kann ich dann tatsächlich mehr leben als so eine gehäufte Ansammlung von so Merkwürdigkeiten wie jetzt hier.
Ja. Okay. Ja, gut, so haben wir unsere Wertung über 3 Noten irgendwie verteilt. Aber ne, irgendwo lagen wir doch irgendwie bei.
Ja, die Tendenz ist schon.
Ja, ich will den auch gar nicht irgendwie groß verteidigen, den Film. Aber so beim Gucken dachte ich, okay, gut, ich habe irgendwo das gekriegt, was ich erwartet habe.
Was du erwartet hast, ja.
Genau. Ja.
Okay.
Okay, gut. Finale Worte dazu noch?
Nö. Ich weiß nicht, wie viele Stathams Filme es noch geben wird.
Das stimmt. Er wird ja auch nicht mehr
das,
jünger.
Das Problem ist, da gibt es ja schon so viel.
Ja, aber er hört ja nicht auf.
Ja.
Nee, aber er kann es ja auch noch. Ne?
Ja, also das muss man tatsächlich auch zu seinen Gunsten sagen. Ne? Also er wirkt jetzt nicht irgendwie eingerostet oder alt, in Anführungsstrichen. Das funktioniert tatsächlich noch gut.
Ja, eben, genau. Ja,
und der gute Mann ist 2 Jahre älter als ich.
Genau, und sowas kommt ja auch noch dazu. Scheiße. Da muss man schon sagen.
Er geht auf die 60 zu, okay. Ja, das sieht man jetzt in der Tat nicht an. Ne?
Also da gibt es andere, die wir auch schon jetzt erwähnt hatten, so, ja, die lieber in Russland abhängen und richtig alt sind.
Genau, richtig. Oder manche, die auch nicht mehr können. Also ne, hier Dolf Lundgren hat Knieprobleme und deswegen kann er keine Kicks mehr und wirkt ständig steif am durch die Gegend holpern und so.
Mir ging es ja bei dem neuen, wie heißt der, Karate Kid Trailer mit Jackie Chan, so, da war ich auch irgendwie schockiert etwas, wie er da mit seinen grauen Haaren dann dasteht auf einmal. Also der ist auch irgendwie alt geworden.
Schnell Jackie Chan war, vor allem so schnell alt irgendwie.
Ja, das war halt auch immer so.
Zumindestens, ne?
Ja, so ein Wirbelwind und ist er jetzt immer noch, aber er sah halt einfach alt aus jetzt. Mhm.
Ja. Naja. Wir werden alle nicht jünger.
Nein, das nicht, stimmt. Aber das ist halt immer so faszinierend, wenn du so Leute dann siehst, so in den Filmen im Endeffekt.
Ja.
Ne?
Ja.
Und wie Wolfgang jetzt ja auch sagte, du siehst dann Jackie Chan plötzlich so tatsächlich von, eigentlich für dich ja persönlich von einem Moment auf den anderen, weil du hast vielleicht noch einen Film vor einem Jahr gesehen, der aber vielleicht ja schon 5, 6 Jahre alt war und siehst jetzt den und dann ist er plötzlich alt. Und das ist so
das
Überraschende, ne?
Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Also,
von daher. Und deswegen, aber wie gesagt, Statham, von dem her kann er tatsächlich schon noch ein paar Filme machen.
Ja, ja. Zumal IMDb sagt, The Beekeeper 2 ist in Pre-Production. Also, ne? Ja. Ihr kriegt Nachschub.
Ja. Ist der auch wieder mit von David Ayer dann?
Nein, es ist von hier Timo Chahanyolo. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich es aussprechen kann, der auch The Night Comes With Us und so gemacht hat.
Okay.
Der Headshot und also der, ich glaube, Filipino oder ist er, ich weiß es gar nicht genau, wo genau, aber Südostasien aus der Richtung. The Shadow Strays hat er gemacht und so. Der soll da, also der wird da wohl Regie führen.
Ja, die haben mich jetzt auch nicht alle so überzeugt in dem Sinne, aber sie sind auf jeden Fall actiontechnisch und ein bisschen blutig, da waren die ganz gut. So, da kann man ganz gut gucken. Also.
Das stimmt. Und er hat inzwischen, also bevor Beekeeper 2, hat der Regisseur auch ja schon Nobody 2 gedreht, der demnächst rauskommt.
Ja. Ja, da sah der Trailer jetzt nicht ganz so uninteressant aus.
Ja, der hat mich jetzt nicht abgeholt, muss ich sagen.
War nicht so wirklich.
Zu auf Comic gedreht irgendwie so und humorvoll in Anführungsstrichen. Da fand ich, der erste war auch noch, ich frage mich, warum muss das sein? Der erste war überraschend, da war er so tatsächlich der Nobody, die kommt so aus dem Nichts und du guckst den und das ist, passt irgendwie und es ist okay. Aber jetzt weiß ja jeder schon alles und jetzt geht man dann so auf die Komik-Ebene und das brauche ich nicht.
Okay, gut, dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch und bei unseren Zuhörern, dass ihr dabei wart und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. In diesem Sinne, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis zum nächsten Mal und tschüss.